Hallo liebe Zuhörer, hier sitzt wieder der Podcast, bei dem es über Stargate geht, jede Woche natürlich, jeden Sonntag, ihr wisst Bescheid, an jedem verdammten Sonntag, das ist doch so ein Filmtitel. Mit dabei ist Thomas, hallo Thomas.
Immer wieder Sonntag, kommt das da, nee, kommt Podcast, Sternentor.
Genau. Kann man doch jetzt theoretisch mit KI sowas basteln, weiß ich nicht. Aber,
ja, mit Stimme oder so, ja.
Ich fremdel damit noch, weil irgendwie man sich da bei 1000 verschiedenen Sachen immer anmelden muss und ich bin einfach kein, ich sag's wie es ist, ich bin kein Registrierungsfan. Ich finde am besten im Internet sind die Dinge, wo man einfach Dinge probieren kann, ohne sich immer anzumelden und Verifikation. Klar, bei bestimmten Dingen mit Bezahlung ist es logisch, aber warum muss man sich bei jedem Quatsch registrieren? Das habe ich irgendwie nie verstanden. Aber gut, das ist wahrscheinlich so ein Kundenbindungsding oder so, weiß ich nicht.
Die wollen halt deine Daten. Ne?
Also, ja, aber warum kriege ich nicht alles umsonst? Ich zahle ja schon das Internet. Hallo, was soll denn der Shit? Wir sind hier im Jahr 2024.
Ich habe das genauso. Ich bin ja auch in der IT. Ich bin auch nicht geneigt, überall meine Daten einzugeben. Also ich war gerade auch noch in einem Call mit ein paar Leuten und die haben auch ein Forum und ich melde mich dann immer über Discord und sage, hier, ich mache mit, ich bin da.
Ja gut, Forum, da muss man sich auch immer erstmal alles durch, wo steht was. ihr habt uns Feedback geschickt. Ich hatte ja das geteilt von Bluebricks, also von StarGateProject.de, Grüße gehen raus, dass jetzt eben die F302 verfügbar ist zum Bestellen und die Aurora. Und darunter schrieb Gottfried Richter, was? Und Jenny Bennington, geht es endlich los? Also kollektive Verwirrtheit. Nein, aber ja, dann gab es noch was auf Blue Sky. Dieses Mal ging es sogar, weil ich hatte es extra aufgelassen und jetzt hat er auch das praktisch, vielleicht haben die das beim Update geändert in der App, dass es nicht immer alles geschlossen wird, sondern dass es jetzt mal so offen bleibt, wie ich es geöffnet habe.
Manchmal darf ich, manchmal liegt das aber auch technisch einfach daran. Also wenn du die App im Vordergrund, also das beim iPhone jedenfalls häufig so, wenn du die App im Vordergrund offen hast, das Handy sperrt sich einfach, du machst es auf, ist der Zustand derselbe. Wenn du den im Hintergrund hast und die App dann so gesehen neu aufmachst, also neu dir anzeigst, dann aktualisiert er. Das ist bei vielen Programmen so.
Da werde ich mal drauf achten. Da schrieb nämlich zur Folge, na, Staffel 27, der neue Präsident, hatten wir letztens unser fleißiger Kommentator, Xari, dir, Grüße gehen raus. Juhu, ne Clipshow, buhu, ne Clipshow. Also ich weiß nicht, ob er es genauso intonal geschrieben hat. Ich übernehme das einfach mal. Naja, wenn man Geld sparen will und oder keine bessere Idee hat, Punkt, Punkt, Punkt. Nee, ach, ich wüsste keinen Grund, der für eine Clipshow spricht, aber egal, euch beiden höre ich gerne zu. Ja, dann hoffen wir, dass wir die für dich so unangenehme Folge, wie ich es mal rauslese, doch ein bisschen, ja, abwechslungsreich dennoch gestalten konnten. Clipshows haben wir leider gefühlt in jeder Staffel eine, wahrscheinlich, hochgerechnet. Würde ich jetzt mal grob schätzen.
Gibt es in Zukunft ja dann auch nicht mehr. Da machst du das, wie du ja schon gerade sagtest, über KI einfach alles. Dann brauchst du keine Schauspieler mehr, keine, ne, dann verkaufen die einmal ihre Rechte am Bild, an ihrem Aussehen und ihrer Stimme und dann war es das.
Da würde ich aber verdammt viel verlangen, weil dann bist du ja praktisch deinen Job auf Lebenszeit in Anführungszeichen los.
Ja, ja klar. Da das ist ja auch die Befürchtung. Da gab es ja auch, ne, die Streiks, letzte Streike ging doch auch ja in der letzten, beim letzten Mal, ich glaube, auch ein bisschen teilweise in diese Richtung.
Also wenn ich da jetzt ein Schauspieler wäre, dann müsste ich da schon millionenfach entlohnt werden, damit ich ja überhaupt dran denke, weil es natürlich irgendwie wenig Sinn ergibt, dies zu tun. Außer gesundheitliche Gründe vielleicht. Ich habe keine Überleitung, Thomas. Wie heißt denn die Folge, die wir heute besprechen? Erstmal.
Du hast keine Überleitung. Ja. Es ging um KI, natürlich. Das ist doch die Überleitung überhaupt zu der Folge hier.
Okay.
Es geht ja auch um KI.
Ja, so gesehen.
Nur? Ne? Also, doch, eigentlich ja schon. Ne?
Wie heißt sie denn überhaupt im Englischen?
Wir sind bei Wolfenstein gelandet. Wir sprechen über New Order, aber Part 1.
Im Deutschen neue Machtverhältnisse, Teil 1. Es gibt nur eine Sprachvariation, die von diesen Macht- und Order-Sachen, Law and Order, Sachen abweicht, und das sind die Tschechen. Da heißt es nämlich, die Zeiten ändern sich. In Klammern Teil 1. Sogar das in Klammern ist wirklich so. Also das steht bei denen so.
Vielleicht sind wir auch falsch abgebogen. Das ist jetzt irgend so ein NCIS im Stargate-Universum und der Richter brüllt die ganze Zeit. Order! Order!
Und Tjerk ist hier der...
Wie der Judge.
Oder, nee, Tjerk ist Horatio, der mit der Sonnenbrille immer so auf und absetzt. 10 Mal pro 5 Minuten über einer Leiche steht. Crossover. Wir brauchen mehr Crossovers. Warum nicht? Stefanie Schmidt hat uns nochmal Geld zukommen lassen. Vielen Dank dafür. Also ist sie auch offiziell die Producerin dieser Folge. Ich wollte jetzt Produzentin und Producerin irgendein neues Wort zusammenmischen, aber Producerin halt. Englisch aussprechen. Genau, vielen Dank dafür. Könnt ihr auch gerne machen über den Ko-fi-Link in den Shownotes. Ja, also wir sind jetzt hier beim Staffelauftakt und es ist so, dass sich hier auch was filmisch ändert. Genau, es gibt jetzt hier HD-TV-Format auf Festplatte und nicht mehr den normalen Film, der zuvor immer genommen wurde. Erst für den ersten Direct-to-DVD-Film Arc of Truth und den nachfolgenden Film Continuum kehrte man praktisch wieder zum alten Filmband zurück. Ja, warum weiß ich gar nicht, aber anscheinend, ja gut, Film ist dann immer nochmal anders als Serie, vielleicht liegt es daran. Aber weiß gar keinen Grund, weil wenn man jetzt schon wechselt auf das Neuere, in Anführungszeichen. Liebe Regisseurinnen und Regisseure, schreibt uns doch gerne, das wird ja einen Grund haben. Ja, intern stand diese Episode in der Produktionsreihenfolge für die 8. Staffel an zweiter Stelle, weil die Episode Nummer 3, die es dann geworden ist in Staffel 8, Colonel Vasilov, halt noch vor dem Zweiteiler, den wir hier haben, neue Machtverhältnisse, stand. Geschrieben Joseph Malutze und Paul Mooley, Regie Andy Mikita, laut Stargate-Wiki.de, Originalausstrahlung am 9.07.2004, Deutschland dann 31.08.2005.
Ja, bei IMDb steht ja was anderes, 13.06.2005.
Interessant fand ich jetzt hier, das ist, haben wir relativ selten, also es gibt zu dieser und auch zum Teil 2 keine Zuschauerquote, weiß nicht, ob die da nicht gemessen wurde, aber ja, gibt es halt mal nicht. Zuletzt hatten wir ja 1,74 Millionen, 12,5% und jetzt, ja, wissen wir nicht, müsst ihr alle nochmal zu Hause nachzählen und nachfragen, wie viel es denn geschaut haben.
Ja bitte, nach 7 Staffeln kann man doch erwarten, dass jeder
Person Haushalt
auf der Welt mit einem Fernsehen genau, da irgendwie zuschaut.
Ja. So wird es wahrscheinlich gewesen, mindestens.
Haben sich so die Leute noch extra einen zweiten und einen dritten Fernseher gekauft, genau, und das dann in Stereo und wie nennt man das denn, wenn es Dreikanalton wäre?
Ich habe keine Ahnung. Mono, Stereo und Triblio, ich weiß es nicht. Trinium ist es. Genau. Nun können wir gerne zur Folge schreiten. Wie geht's denn überhaupt los?
Guck mal, da hättest du auch noch einen Übergang gehabt. Ne? Wir haben über Clipshows geredet. Hier hast du auch ein bisschen, beginnt ja mit ein bisschen Clipshow. Ne? Previously on Stargate SG-1, typische Einleitung. Und wir sehen ein paar Flashbacks aus Unnatural Selection, Staffel 6, Episode 12, ne? Der Fifth, ne? Dass man sie zerstören will. Und dann sehen wir ein bisschen was aus Lost City Part 1 and 2 aus Season 7. Ihr habt es die letzten 2 Wochen verfolgt. Hammond, der berichtet, dass er ausgetauscht worden ist gegen eine Dr. Weir und Ono und O'Neill, der dann in seinem Stühlchen sitzt auf dem fremden Planeten und was von Terra Atlantis faselt. Wir sehen, wie die Ur-Ulti-Erde angreifen. Na, also, ihr habt ja alles gesehen. Ist ja ansonsten nochmal die letzte Folge. Na, ansonsten hier Pause drücken, die letzten beiden Folgen sich anhören und anschauen. Clipshow endet mit O'Neill, der eingefroren wird, und dann geht es im Cheyenne Mountain Komplex weiter. Wir sind in Daniels Lab. Ja, hier haben wir schon die erste Überraschung der Folge. Wir hatten es ja in der vorletzten Folge schon erwähnt. Dr. Weir wird direkt Weird.
Sie sehen so weird aus auf einmal. Was passiert hier?
Wird ausgetauscht. Jetzt wird sie gespielt von Tori Tori Higginson, Beth Kittredge in Tech War, ne, da gab es ja diverse Filme, die hat einmal im Psi-Faktor mitgespielt, einmal Outer Limits, 2 weitere Male taucht sie noch in SG-1 auf und dann ist sie natürlich in SGA die Chefin von Atlantis.
Also unser neuer Hammond praktisch.
Genau, später. Unser neuer Hammond. Außerdem auch noch zu erwähnen, also sie hat nicht sonderlich viel gemacht, aber eine Rolle, weitere Rolle kennt man vielleicht auch noch. Und zwar war sie Truffaut, also Commander Truffaut in Dark Matter.
Ja, stimmt. Genau, ich kann noch was kurz zu dieser Besetzungssache sagen, denn unsere vorherige blonde Dr. Wir war ja gespielt von Jessica Steen und die meinte auf ihrer Webseite auf die Frage nach dieser Entscheidung, wieso sie da nicht mehr, also wieso sie ersetzt wurde, so rum. Ja, wir wissen nicht warum, als Jessica für das zweite, also wahrscheinlich hat es ihr Management geschrieben, keine Ahnung, weil man redet ja nicht von sich in der dritten Person, außer man ist völlig verrückt. Als Jessica für das zweiteilige Finale der siebten Staffel in Klammern Lost City engagiert wurde, wurde ihr mitgeteilt, dass ihre Figur möglicherweise in einer möglichen Stargate-Spin-Off-Serie erhalten sein könnte. Jessica wurde sogar dafür bezahlt, keine anderen Arbeiten anzunehmen, bis entschieden wurde, ob sie für das Spin-Off machen würde. Wahrscheinlich in Frage kommt es komisch übersetzt. Stargate Atlantis erhielt schließlich grünes Licht, aber aus irgendeinem Grund entschieden sich die, in Anführungszeichen, Machthaber für eine andere Schauspielerin. Genau, dann gibt es da noch einen Artikel zu der Thematik, wo ein bisschen spekuliert wird, etc. Bei geldworld.net ist halt eher so Fischen im Trüben, aber verlinke ich euch, könnt ihr euch nochmal reinschauen. Nichts Genaues weiß man nicht, also ich nehme an, man war einfach von einer anderen Darstellerin überzeugter. Sie hatte sich wohl auch nicht so vorbereitet, wie ich lesen konnte, weil sie halt die geschockte, naive Person, die da reingeworfen wird, auch glaubhaft vermitteln wollte, aber vielleicht stieß sie da auch mit zu vielen Fragen bei den Serienmachern auf nicht so viel Gegenliebe. Könnte ich mir vorstellen, ist aber natürlich Fischen im Trieben, wir wissen es halt nicht. Aber gut, ich kann auch mit der neuen Doktor Wir leben. Ich weiß nicht, wie geht es dir damit? Also, ja.
Ne? Wobei die Erklärung ist doch eigentlich eine ganz andere. Die Haarfarbe? Das ist, nee. Nein. Das ist wer völlig anderes. Das ist Dr. Weir mit 3R.
Genau. Es, genau,
weißt du, so wie O'Neill mit 2 und einem und
da hast du nicht noch, gesehen? Ne? Genau, ja. Da müssen wir mal gucken, Thomas. Denk bitte mit dran. Vielleicht finden wir so einen Spruch oder was sie öfter mal so von sich gibt und dann können wir das machen. Und dann hier, ich bin die das so sagt und die andere hat es immer so gesagt. Ja, ist schwierig, weil die unsere Jessica Steen hier nur 2 Folgen hatte, aber vielleicht gibt es da ja was. Genau. Ja, so viel dazu, aber ich wollte dich nicht zu lange unterbrechen. Mach bitte gern weiter.
Ja, auf jeden Fall. Daniel packt Klamotten ein und in seinen Rucksack und kramt da irgendwie rum, sucht da noch Unterlagen und Materialien und was nicht noch alles. Und dann kommt Dr. Weir rein, also die neue Dr. Weir mit 3R. Daniel dann auch, Dr. Weir, er betont es auch mit den 3R. Und sie sagt ihm auch direkt, hier, wir haben uns doch irgendwie schon mal, ich glaube, das hatten sie in der letzten Folge auch schon, ne, Elizabeth. Und ja, Elizabeth, ja, ich bin fast fertig, ne. Ich kann es kaum glauben, dass es hier bald losgeht und hier ist auf dem Weg. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran. Ich muss hier noch irgendwie haufenweise Material einpacken. Und Weir bremst ihn dann aber und sagt hier, die Verhandlungen sind wohl wieder unterbrochen worden. Und dann, ja, du verarschst mich doch. Also, ja, kompliziert, ne? Antarctic Treaty hören wir das erste Mal von. Sollte doch jetzt irgendwie da die Scientific Research in diesem Bereich, also man will wohl zur Antarktis fördern. Und ist auf dem Weg, ja klar, sagt sie, ne, ist auf dem Weg, aber mit dem Augenmerk auf alle Menschen, nicht nur die United States. Und die 11 anderen Nationen argumentieren halt auch und wollen hier alle auch sich irgendwie die Verantwortung teilen. Ne, und Artikel 1 dieser Abmachung sagt das auch, dass man da irgendwie keine Military Base oder Weapons oder ähnliches machen dürfte, testen dürfte, mitbringen dürfte. Wobei das ja auch natürlich Quatsch ist, weil Daniel sah jetzt nicht so aus, als wollte er mit seinen Büchern da irgendwie einen Außenposten generieren und hat da auch keine Waffen eingepackt. Und ja, sie auf jeden Fall, ja, du hast ja selbst gesehen hier, ne, wie mächtig dieser Außenposten ist. Und ja, und jetzt, was heißt das? Jack bleibt da unten einfach weiter drin. Der hat uns doch, er hat sich für uns alle gerettet, er hat sich für uns alle geopfert. Also nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt.
Also ist es Jesus? Nee.
Ja, genau. Jesus im Eis. Kennst du nicht? Ne, also,
genau.
Wurde doch auch eingefroren, glaube ich. Ne? Nee, war das nicht so? Dr. Weir sagt ja auch, ja, sie wisse das ja auch und man müsse jetzt erstmal hier das ganze Desaster mit dem Angriff von Anubis irgendwie unter den Teppich kehren, wie auch immer man das machen möchte. Also von wegen, sonst würde die ganze Welt das herausfinden und auch die ganzen Regierungen, die da bis jetzt noch nicht involviert waren. Es braucht halt irgendwie Zeit und wir sitzen jetzt hier rum und tun nichts. Ja, und sie sagt dann, ja, tut mir leid, Dr. Jackson. Und Daniel spiegelt dann ihr Verhalten von vorhin und sagte, Daniel. Und sie ist schon im Gehen im Begriffen und sagt dann nochmal Daniel und geht dann auch. Opening Credits. Im Briefingraum. Da sehen wir Carter. Teal'c, einen behaarten Teal'c, also.
Ja, hat sie was getan an der Haarfront.
Ja, unglaublich, aber wahr. Ein behaarter Teal'c, also auf dem Kopf, nicht im Gesicht. Carter, Teal'c, Daniel und Dr. Weir mit 3R sitzen da um den Table herum und ja, Carter fängt dann irgendwie an, so von wegen, ja, hier, ne, wir könnten das Geld benutzen. Und ja, sagt Weir, ne, offiziell ist ja eigentlich alle Gate Activity eingestellt worden. Ne, aber nur bis halt ein Agreement über die Kontrolle von Antarktika ja, irgendwie geregelt ist. Wobei, ich weiß nicht, was hat denn Antarktika jetzt damit zu tun, dass man das Gate benutzt oder nicht? Ne, also eigentlich war ja das Gate, die Gate Travel haben sie ja suspended wegen. War ja eigentlich diese Untersuchung, die sie 3 Monate lang irgendwie machen wollten. Was das jetzt mit diesem Antarktis-Treaty zu tun hat, ich habe keine Ahnung. Ja, und fragt dann auch Carter, ne, so von wegen, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Ja, ne, so von wegen, ne, wir haben immer noch hier die Hoheit über das Stargate. Und ja, irgendwie der Präsident glaubt, wenn wir das halt nicht benutzen, auch im Rahmen dieser Verhandlungen, so von wegen, das würde unseren guten Willen zeigen, dass man es ja jetzt doch irgendwie, na, erstmal die Verhandlungen abwartet, bevor man da irgendwie außerirdische Technologie weiter benutzt. Und Daniel fasst das Ganze dann auch noch zusammen und sagt so, ja, ist auf dem Weg, na, das ist jetzt irgendwie, ne, wir sind jetzt irgendwie der Hebel an diesen ganzen Verhandlungen und sowas. Tobias sagt, nee, wird sie nie. Und ja, aber was ist denn mit Colonel O'Neill? Und ja, ne, sagt sie, so, ich weiß, was er euch dreien bedeutet. Ne, auch gerade, weil er sich ja geopfert hat. Und ja, die Asgard werden da nochmal ins Spiel gebracht. Die konnten das beim letzten Mal ja auch aus seinem, also das Wissen ja auch aus seinem Kopf bringen, bevor es ihn getötet hat. Und ja, wir haben es versucht, ne? Aber was haben sie denn vor? Und Carter sagt dann, ja, sie wissen schon, wie wir die Asgard gegen den Replikator mit diesem Zeitdilatationsfeld geholfen haben. Und ja, das war vor ein paar Jahren, nicht wahr? Und ja, ne, irgendwie, ja, ne, die Asgard werden diesen Vorgang da überwachen. Ne, so wegen, wir könnten dorthin fliegen irgendwie. Also wir könnten dorthin gehen und sie dann dort kontaktieren. Ja, ist denn der Planet nicht da in einer anderen Galaxie? Und sagt dann, ja, Utala heißt sie, also Klugscheißmodus mal kurz wieder an. Ja, O'Neill hat ja hier, sagt Teal'c, ne, der hat doch das Wissen der Ancients benutzt, damit wir diese Gu'uld-Wessel hier tunen konnten, sodass die schneller fliegt. Also man will vermutlich dieses Schiffchen nutzen, aber mal ganz ernsthaft, die haben beim letzten Mal, sind die ja auch geflogen. Also sie sind schneller geflogen, aber sie sind ja geflogen. Also jetzt kommen sie auf die Idee, dieses Schiff hätte intergalaktische Kapazitäten oder sowas. Also wenn du zwischen Galaxien reisen kannst in einer vernünftigen Zeit, dann wäre das bei denen ja bei der letzten Fahrt ja überhaupt nichts. Weißt du, dann hättest du am Knopf gedrückt und wäre es da gewesen. Also bezweifle ich. Vor allen Dingen, da sie ja irgendwann auch gesagt haben, ne, das Schiff macht es auch nicht mehr lange, ne, also den Stress, den das ausgesetzt wird, also die müssen schon am oberen Limit der Geschwindigkeitsskala gewesen sein, also viel schneller wird es nicht gehen und sie waren ja innerhalb unserer Galaxis unterwegs, also das haben die jetzt einfach mal schnell dazu gefunden, weil wie soll man denn sonst zu den Asgard kommen? Ja, ne, so von wegen, ja, Weir sagt auch nochmal, ne, die Untersuchungen haben ergeben, dass das Schiff schneller fliegen kann als alles, was die Gu'uld haben. Und ja, dann könnte es uns ja auch dahin bringen. Und zurück? Ja, das könnte ein Problem sein, gibt Carter dann noch unumwunden zu. Ne, könnten ja auch den Antrieb ausbrennen. Das ist wieder sowas, wo ich ja bei einer der letzten Folgen schon gesagt hatte. Also das ist irgendwie merkwürdig. Ne? Also sie haben jetzt ein ZPM. Sie haben Naquada-Reaktoren. Ne? Also O'Neill hat damals aus Kaugummipapier und ein paar Drähten hat er hier das Gerät, hier diesen Reaktor gebastelt, mit dem sie dann den Heimatplaneten der Asgard anwählen konnten. Also bitte, das müsste doch jetzt auch irgendwie möglich sein. Okay, der Asgardsche Heimatplanet ist erstmal im Eimer, ne? Das war das nicht so? Doch, war so. Nee, war noch nicht. Nee, doch, war so. Die sind ja umgezogen. Kommt ja auch diese Folge nochmal raus. Aber die werden doch vermutlich immer noch wissen, wo die Asgard denn jetzt zu finden sind. Also, ne, so ein Gerät jetzt nochmal anklemmen oder so und dann gib ihm. Also, ich weiß nicht, warum sie da jetzt irgendwie auf Gate Travel, also auf Shift Travel irgendwie angewiesen sind. Das macht irgendwie wenig Sinn, aber sagt Dr. Weir auch, ja, dann haben wir doch ein Problem, ne, wenn sie da gestrandet sind und dann die Asgard nicht dort sind und man die ne, so nicht erreicht kriegt, was dann? Carter will so dieses Risiko für O'Neill aber eingehen und aber wie gesagt, nee, das kann ich nicht zulassen und Teal'c noch, for what reason, also ne, wie Teal'c das so schön immer ausdrückt und ja, ne, sie sagt so von wegen, ja, wir haben Colonel O'Neill, konnte hier die anubischen Flotten abhalten, ja, die Gu'uld werden sich also dementsprechend überlegen, hier nochmal irgendwie in naher Zukunft anzugreifen, aber wir wissen nicht, ob wir diese Waffe nochmal benutzen können. Und ja, so von wegen, wir brauchen da irgendwie immer noch einen taktischen Vorteil gegenüber den Gur-Ult. Und so, ja, was mir das Pentagon so erzählt, muss mir dann, ne, das Schiff wäre viel zu wichtig dafür. Also das ist Request denied. Also sie sagt eigentlich gar nichts. Ne? Also das Schiff ist wichtig, ja, ich weiß nur nicht, warum. Na, also ich habe keine Ahnung. Hat das was mit Antarktika zu tun und den modifizierten Ringen? Aber die haben
Nö,
das Loch ja schon da
das ist
reingebrannt.
schon
Also,
da.
ne, also da könntest du ganz normal jetzt irgendwie, was ich was, dich selber durchbrennen, dir einen eigenen Zugang schaffen. Du könntest ein x-beliebiges anderes Fahrzeug benutzen mit Ringtransporter. Ich weiß nicht, warum dieses Ding jetzt irgendwie so immens wichtig für die. Ich weiß es nicht. Weil, also hätte das jetzt Antigawaffen an Bord oder sowas, ne? O'Neill
Ja, aber
hätte
es
da
ist ja nur
jetzt.
so ein Speer, also es ist wirklich sehr spärlich bewaffnet, das ist.
Ne, dann hätte ich das ja verstanden, weißt du, wenn
Ist
das
ja auch kein
eine
Alkesh oder
Schiffchen,
so, also.
ja, wenn das eine Schiffchen dann ganze Gu'uld-Flotten ausrotten könnte, ne, dann hätte ich es ja noch verstanden, ne? Also, ne, wir wissen nicht, ob wir die Antiqua-Waffe an der Antarktis nutzen können und hier das Schiff, das ist doch so unglaublich mächtig, das kann doch ganz alleine Gu'uld-Flotte abhalten, ne? Das müssen wir unbedingt hier behalten. Aber so, ich habe keine Ahnung, warum das angeblich jetzt an dieser Stelle so unglaublich wichtig ist, dass das auf der Erde bleibt. Also, das ist
Ja,
irgendwie
vielleicht
too
will es
much.
einfach mal auf den Tisch hauen, weil sie jetzt da neu ist. Kann auch sein.
Ja, genau. Einfach mal ein Furz quer sitzen, keine Ahnung. Wobei es ja nicht ihre Entscheidung, hast du ja gesagt. Ne?
Ja,
Also
ja.
das Pentagon hat da ja irgendwie mitgemengt. Ja, und in Dr. Weirs Office geht es an der Stelle aber jetzt auch weiter.
Genau, ich hatte noch was vergessen. Stevie, also Schäfer, 3345 auf Instagram, schrieb noch: Ich freue mich schon auf die SGA-Folgen, weil ich hatte ja den großen 31-teiligen Countdown gestartet. Ist nicht mehr weit bis Atlantis, könnt ihr immer jeden Tag jetzt verfolgen. Genau, Stevie kennt ihr ja schon von den letzten beiden Folgen. Und ich habe noch was zu den Haaren gefunden, was du von angesprochen hast, also von Teal'c. Ab dieser Staffel hat Teal'c keine Glatze mehr, sondern eine Kurzhaarfrisur. Nach inoffizieller Aussage der Mitarbeiter auf dem Set liegt der Grund dafür in dem Fehlen eines Symbionten für längere Zeit und die daraus resultierende regelmäßige Einnahme von Tritonin. Aufgrund dessen fallen gewisse alte Rituale wie das Abrasieren der Haare weg, da er nun kein, in Anführungszeichen, Jafar mehr ist.
Das war ja vorher auch schon nicht, also.
Ja, dann hat Teal'c selber, also hat er Glatze ja ab Staffel 8, und offenbar hatte er den Wunsch, also Christopher Judge, schon mehrere Jahre davor ausgesprochen, aber erst in dieser Staffel haben sie es erfüllt und Brad White, der sich zuvor immer dagegen ausgesprochen hatte, hat es dann auch entschieden und. Genau, weil das Staffel 8 diesmal, also nicht Staffel 7, sondern diesmal sollte Staffel 8 die letzte Staffel der Serie werden. Also wir schleppen uns von Staffel zu Staffel. Jeder denkt, es ist zu Ende. So, wo sind wir? Genau, in Wirs Büro. Es klopft und dort steht Sam. Und ja, wir schaut da mal auf. Was kann ich denn für sie tun? Und Carter will nochmal, dass da ihr, also der Vorschlag, überdacht wird und. Ihr tut's leid, schmettert, will es gleich abschmettern. Und Carter macht aber weiter. Ja, das Geholtschiff wurde dank des Wissens der Antiqua modifiziert. Das gibt keine Garantie, dass dass da je jemand dahinter kommt, wie diese Veränderung gelungen ist. Und ja, wie ihr meint, da sie die wahrscheinlich einzigen auf dem Planeten sind, die das rausfinden könnten, wollten sie sagen, wenn sie nicht in Kontakt mit den Asgard treten dürfen, würden sie aus dem Projekt aussteigen. Carter lächelt gleich und meint, dass sie sowas nie sagen würde. Wir nickt erstmal und sagt dann weiter, dass dieses Goldraumschiff fortschrittlichste Technologie darstellt, die wir haben.
Das ist ja, hier an der
Ja.
Stelle haben wir ja auch dann den Einwurf, ne, den sie ja dann hat, so von wegen, es geht scheinbar um den Antrieb. Aber ich frage mich, was der Antrieb der Erde im Fall eines Goult-Antriebes, eines Goult-Angriffes irgendwie an Vorteilen bringen sollte. Also ja, du bist dann schneller als die Goa'uld. Du
Ja.
kannst einzelne Leutchen in ein paar wenigen Schiffen von der Erde evakuieren und kannst den Goa'uld entkommen, aber das ist ja jetzt kein wirklicher Plan.
Nee, ja, und Carter meint ja, und hier, was ist mit Colonel O'Neill? Ohne ihn hätten wir ja das Schiff gar nicht erst. Ja, und wir würden auch nicht mehr existieren und das hier diskutieren können. Ja, wir nickt und ja, muss diesen Punkt wohl einräumen. Es geht dann rüber in Sams Labor, wo diese mit Teal'c am Tisch sitzt und ja, Sam erklärt gerade was. Ne, wir haben ja hier die Koordinaten der Prometheus auf Basis der Zeitspanne, die das modifizierte Schiff braucht, um von Taunus zur Erde zu kommen. wird der Trip nach Otala etwa 10 Tage dauern. Ja, dann kommt Daniel mal vorbei und Tjelke, das würde bedeuten, und Daniel so, hey, ne, wie hast du da wir überzeugt, uns gehen zu lassen? Und Carter, gar nicht. Sie deutet dann auf Tjelke und sich, sie ist bereit, uns gehen zu lassen und du bleibst hier. Daniel schaut verwirrt rein, denn es gibt halt wohl keinen, also selbst mit diesem modifizierten Schiff, keine Garantie, dass wir das Ziel erreichen und dass die Antriebsaggregate durchhalten. Das Schiff sollte nie mit der Geschwindigkeit fliegen, was bedeutet, wenn die Asgard nicht finden, dann gibt es kein Zurück. Wahrscheinlich uns nicht finden, da fehlt ein Wort.
Nee, wenn wir die Asgard nicht finden.
Ah ja, so, ja. Und Daniel meint, dass er das weiß und Carter sagt, ja, wir brauchen dich hier, du bist in der Lage, eben Infos aus dem antiken Außenposten zu entschlüsseln. Tia bekräftigt es auch, dass, wenn die ganze Nummer hier fehlschlägt, ist nämlich Daniel O'Neills einzige Hoffnung. Hilf mir, Daniel Jackson, ihr seid meine einzige Hoffnung.
Ja.
Star Wars, genau. Dann geht's Frachtschiff weiter.
Genau. Tiag sitzt am Pilotensessel. Wobei auch interessant, ist dir das schon mal aufgefallen? Der Pilotensessel ist ja scheinbar immer rechts. Also das ist ja, ja eher ungewöhnlich für eine amerikanische Serie. Ne? Da sitzen die ja immer eigentlich irgendwie links, aber...
Wie ist denn das in Kanada? Welches System haben die?
Müssten genauso sein. Okay. Ne?
Weil ich dachte nicht, dass es in England ist.
England und die englischen Kolonien, ne? Die haben natürlich alle rechts das Ding, aber keine Ahnung. Cool. Wie auch immer, Carter versucht sich mit Tiag zu unterhalten, ne? Ob sie ihm irgendwas bringen könnte. Ne? Sie hat irgendwie Truthahn eingepackt, das ist auch sein Lieblingsding. Und Carter futtert nebenher nämlich auch schon mal. Ist auch geil, dass sie ihn erst, weil sie ihm erst einen vormümmelt und dann fragt, ob er auch was will. Anstatt direkt irgendwas mitzubringen.
Ich glaube, das ist vorher, bevor das würde man langsame Freundlichkeit nennen.
Ja, ja. Tiag sagt, nee, er hat aktuell keinen Hunger. Und hast du mittlerweile rausgekriegt, wie O'Neill die Engines modifiziert hat? Und nee, ich mach gerade Pause. Sagte, ich habe mir nicht vorgestellt, dass das leicht wird, aber so, ja, hier, ich kann wenigstens hier ein bisschen Zeit totschlagen. Ne? So von wegen ist, ja, okay, egal. Ne, habe ich dich irgendwie vernachlässigt oder sowas? Und Tiag, ja, I am fine. Ja. Carter hat ihren Redefluss, ne, also, und sagt dann, ach ja, so von wegen, ich habe gehofft, dass mich hier die Arbeit am Motor von Colonel O'Neill ablenkt. Ist natürlich dämlich, weil, ne, er ist derjenige, der den Motor erst umgebaut hat. Ja, ich weiß, hier unser Plan ist nicht so besonders dolle und, ne, ich habe noch nie einen intergalaktischen Kurs eingelegt und, ne, wenn wir jetzt irgendwie nur ein halbes Prozent von dem, eine halbes Prozent Abweichung haben, dann könnten wir zehntausende Lichtjahre von unserem Bestimmungsort rauskommen. Aber ich bin immer noch positiv gestimmt oder ich versuche es zumindest. Tiag hat viel, viel Vertrauen in Carter und ja, sie versucht dann irgendwie andere Gesprächsthemen zu finden, so von wegen, ja, hier, willst du dich unterhalten? Und ja, worüber denn? Ja, wie geht's denn Ryak? Es geht ihm gut. Ja, und ne, bist du immer noch irgendwie mit Ishtar dran? Und Tiag, indeed. Wie geht's? Also Bratak, also das Gespräch wird auch immer kürzer. Bratak, geht es gut? Und komm mal, Tiag, gib mir doch irgendwas. Ne? Und dann fragt er zurück, ja, wie geht's denn Pete Shanahan? Und Carter, okay, ja, ihm geht's gut. Ja, Tiag hat da irgendwie was gespürt. Eine Erschütterung der Macht. Ist nicht alles gut bei euch? Ja, doch, irgendwie schon. Und ja, keine Ahnung, ne, so von wegen. Ja, hier irgendwie, ich musste jemanden Tschüss sagen, dem ich vielleicht nie wiedersehe. Und also eigentlich faule Ausrede, ne, was sie eigentlich sagen möchte. Ja, O'Neill. Ja, Carter fängt sich dann aber und sagt, ja, das ist ja jedes Mal eigentlich so, wenn wir durch Stargate gehen, aber ich versuche immer noch positiv zu sein und ja, sie versucht zu lachen und Tiag versucht das auch und ich bringe jetzt ein Sandwich, sie geht dann und wir gehen in Weirs Office, wieder mit 3R und sie sitzt an ihrem Schreibtisch, liest irgendwelche Unterlagen, Daniel kommt dann rein und Daniel und Elizabeth und hast du irgendwas von denen gehört und ja, es ist schon eine Woche her, ja, was... Ach so, nee, gar nicht von denen. Es geht ja gar nicht um die. Ne? Hast du schon irgendwas gehört? Und ja, sie haben sich immer noch eingeschlossen. Es dauert ja jetzt schon eine Woche und es dauert ja eigentlich schon länger. Ne? Sie hat ja vorhin erzählt, diese Verhandlungen dauern schon 11 Tage oder irgendwie sowas. Nee, länger. Ne? Also sie wollten ja eigentlich schon fertig sein. Und ja, was hast du erwartet? Ne? Alle mal Handschlag und dann Champagner und seal the deal. Ja, aber ne, wir wurden vor aus dem Angel angegriffen, ne, von einem Haufen außerirdischer Raumschiffe. So von wegen, das sollte doch jedem irgendwie zu denken geben. Und ja, nee, keine Ahnung. Daniel lichtert aber den Finger in die Wunde. Also muss wirklich eine Wunde sein, weil er fragt ja, ist das nicht eigentlich die Art internationale Verhandlungen, wo du, das in deinen Bereich der Expertise fällt? Und
Ja.
ja, also so wie sie guckte, wurde sie da irgendwie übergangen. Also sie guckt jetzt irgendwie so ein bisschen, Weißt du? Also irgendwas scheint da vorgefallen zu sein, dass man Dr. Weir da nicht eingeladen hat. Man wird aber an der Stelle unterbrochen. Unauthorized Off-World Activation. Wir und Daniel eilen hinunter. Sergeant Davis sitzt da wieder an den Kontrollen und sagt: Hier, wir empfangen ein Signal, Text-Message, also eine SMS. Und wir sehen dann eine gurische SMS auf dem Monitor. Daniel findet auch direkt raus, als kleiner Schlaumeier, dass das Gur-Ult ist. Und ja, hier Lord Camulus, Celtic God of War. Und hatten wir noch keinen Kontakt mit und Daniel liest weiter und sagt dann irgendwann, wow. Und sie wollen irgendwie mit uns verhandeln. Und die Gur-Uld wollen mit uns verhandeln? Nee, nicht nur, also ein Gur-Uld möchte mit uns verhandeln. Nee, nicht ein Gur-Uld. Alle, also die ganzen Systems Lords, die wollen hier Repräsentanten schicken. Und Weir ist total überrascht. Wir überraschenderweise wechseln wieder in den Weltraum im Cargo Ship. Ist Tiak immer noch an den Kontrollen? Carter sitzt im Co-Pilotensessel. Und ja, Tiak kündigt an, wir verlassen jetzt den Hyperspace und das sehen wir dann auch. Carter möchte noch dann Signal ausstrahlen, ne, wenn die Asgarter irgendwie in der Region sind. Würden sie sie wohl finden? Tiak hat sich jetzt, das sieht auch irgendwie merkwürdig aus, was soll das sein? Haben wir das schon mal gesehen? Dieses komische Ding, was er sich vors Auge klappt, diesen Viewer?
Nee, nein, aber
Head-up-Display-mäßig?
es hat mich erinnert, gab es nicht irgend so eine komische
Ja.
Waffe, wo jemand auch dieses Visier hatte, aber im Schiff glaube ich noch nicht, nee.
Keine Ahnung.
Ja.
Ich musste jetzt so ein bisschen an Airwolf denken oder sowas.
Ja.
Und ja, sollten wir jetzt den Planeten nicht sehen? Und Tiak Carter bestätigt das. Und dann beginnt das Schiff zu wackeln. Und ja, oh, hier irgendwie Gravitationskräfte und irgendwas ist nicht richtig. Tiak, dreh uns mal um, dreh uns um und bring uns hier raus. Und Hyperspace Generator will not engage und Supply Engines sind schon am Maximum. Wir bewegen uns nicht. Und Carter, oh, es gibt nur eine Sache, die diesen Art von Gravitation ausstrahlen könnte. Und wir sehen einen kurzen Shot im Space. Wir sehen, dass das Schiff ja vor einem schwarzen Loch rausgekommen ist. Und ja, es wird dann versucht, dann einzusaugen. Wobei ich das auch interessant finde. Sie sagt ja von wegen, hey, hier, dreh um, ne, und dann bring uns hier raus. Dann müssten sie ja vorne eigentlich das schwarze Loch sehen. Aber sie sind irgendwie mit dem Popo Richtung schwarze Loch rausgekommen. Also
Ja.
wenn sie sich umdreht und dann Gas gibt, rast sie ins schwarze
Voll
Loch
rein.
hinein. Ja, wir gehen auf jeden Fall wieder in den irdischen Briefingraum.
Dort sitzt wir am Tisch und Daniel hält dabei eine Übersetzung in der Hand, also von der Botschaft. Wir fragt auch mal nach, was ist denn jetzt hier überhaupt die Übersetzung? Und da dreht sich da um, ja, so in etwa, was halten Sie davon? Und Daniel geht zu ihr rüber. Na, tja, wenn ich ehrlich sein soll, weiß ich jetzt nicht. Sie fragt nach, ne, die waren doch hier schon mal da, um ein Abkommen auszuhandeln. Und ja, es war aber hier mit den Asgard, nicht mit uns. Und die Erde war ja, diente als neutrales Gebiet. Dass sie uns als Verhandlungspartner direkt akzeptieren, ist extrem ungewöhnlich. Offenbar haben wir ihren Augen an Respekt gewonnen. Ja, Daniel sagt nochmal, die wissen wohl, was mit Anubis passiert ist. Selbst mit vereinten Kräften haben sie es nicht geschafft. Aber wir innerhalb eines Tages. Das würde erklären, warum sie hierher kommen wollen. Sie wollen sehen, ob, wie uns das überhaupt gelungen ist, meint Daniel.
Wobei man ja einhaken muss, Anubis ist ja jetzt nicht mit seiner kompletten Armada. Ne? Da hat ja X Gur-Uls besiegt, der hat sich ja alles eingeheimst, der muss tausende Schiffe haben. Es waren keine tausende. Ne?
Nee,
Also
waren ja
von wegen
30 waren es
auch die,
ungefähr.
ja, aber ne, sowas wird, also weiß ich nicht, ne? Also auch die Gur-Uls werden als Opposition zu Anubis ja durchaus auch mal das ein oder andere Schiff gekillt haben oder auch mal den einen oder anderen Kampf gewonnen haben, dass die natürlich nicht eine Schnitte haben gegen alle Schiffe
Nee,
von ihm,
ja.
ne? Das ist aber jetzt auf der Erde auch nicht aufgetreten, ne? Also es wurde ein Kampf gewonnen, die
Genau.
Schlacht natürlich, nee, es wurde eine Schlacht gewonnen, ne, der Kampf, ja,
Der
wobei, wie
Krieg,
sagt man? Der
glaube
Krieg
ich.
an der Stelle aber auch, dadurch, dass halt ne, Anubis halt dabei war und mit hops gegangen ist. Ne, aber
Gibt ja noch die anderen. Wir springen hinüber zum Frachtschiff. Sam kommt da gerade aus dem Maschinenraum und bekräftigt das, was schon angenommen wurde, das hatte ich erwartet. Die Hyperantriebsaggregate sind verglüht. Und Tielke nimmt diese Brille ab. Das ist außergewöhnlich unerfreulich. Selbst wenn sie noch funktionieren würden, sagt sie, wäre es eben zu gefährlich, da ein Fenster so dicht am Ereignishorizont eines schwarzen Loches zu öffnen. Tielke fragt erstaunt nach, sind wir so weit hier vom Kurs abgewichen? Und Carter, nee, aber hier, wir haben den Hyperraum genau dort verlassen, wo wir wollten. Aber das ergibt doch hier keinen Sinn. Die Halasonne war nicht massiv genug, um zu einem schwarzen Loch zu kollabieren. Offenbar ist doch genau das passiert, sagt Tielk. Und ja, mal sehen, ob ich die sublich Aggregate noch starten kann. Und sie stampft zurück in den Maschinenraum. Wir sind wieder auf der Erde im Besprechungsraum. Wir kommen da gerade von einem Telefonat aus dem Büro zurück. Meint, dass der Präsident sie autorisiert hat, Verhandlungen mit den Goa'uld aufzunehmen. Daniel malt irgendwas auf dem Block rum und okay. Na, offensichtlich trauen sie mir das nicht zu. Daniel, na, würde ich nicht sagen, aber für mich klingen sie nicht so zuversichtlich. Tja, wie gesagt, ich habe eine Menge internationaler Verhandlungen geführt. Das wird meine erste interplanetarische sein.
Das ist natürlich falsch. Ne? Interplanetarisch, das ist ja international, weil es geht ja irgendwo Planeten. Ne? Also
ja.
Es geht ja hier mehr um Interstellar.
Interstellar.
Also das ist auf jeden Fall Fehler.
Bisschen komisch formuliert. Daniel sagt, denen kann man halt nicht trauen, diesen Systemlords. Also weder irgendwo in einer Gruppe da, noch als Einzelperson. Es sind extreme Gomanen. Wahrscheinlich Egomanen. Oder gibt es das Wort
extrem? Genau, Egomanen, ja.
Weil hier steht extreme Gomanen. Ich glaube, das ist falsch.
Nee, im Englischen heißt es Posturing Egomaniacs.
Okay, ja. Getrieben von unstillbarer Gier nach Macht. Und sie sind eben zu unvorstellbaren Grausamkeiten fähig. Wir setzen sich dann mal auf den Tisch. Also warum sollte ich denn jetzt nervös sein? Klingt wie ein ganz normaler Tag hier bei den Vereinten Nationen. Na schön, ich habe keine Scheu zuzugeben, dass ich ihre Hilfe brauche. Also, was können Sie mir denn jetzt sagen? Denn ihr legt doch jetzt mal diesen Block zur Seite. Der Hohe Rat der Systemlords ist eine ziemlich wackelige Koalition der mächtigen Goa'uld der Galaxis, die nur dann kooperieren, wenn es halt unerlässlich ist. Ihre Mitglieder variieren immer mal wieder neu, also steigen welche ein, manche alte werden gestürzt. Ich glaube, es gibt im Moment ein Dutzend. Ich schreibe Ihnen mal auf, was wir so wissen. Und wir finden es gut und nimmt an, dass man auch die Iris dann nicht einfach so öffnen sollte, um die zu empfangen. Nee, das ist keine gute Idee, sagt Daniel. Wir sollten vorschlagen, uns an einem neutralen Ort zu treffen, möglichst einen Planeten unserer Wahl. Wir schicken ein Team los, um zu überwachen, dass sie dann unbewaffnet sind und dann eskortieren wir sie hierher. Und wir finden das gut und ja, dann soll er die Goa'uld mal informieren. Sie verschwindet und Daniel guckt etwas, ja, nicht so ganz überzeugt drein. Und dann geht's wieder in unserem Frachtschiff weiter.
Wobei man dazu sagen muss, also die Sicherheitsregeln dort sind wirklich völlig bananig. Aber da kommen wir gleich erst hin. Also das ist ein. Wir sehen das Schiffchen, was da immer noch von den Gezeitenkräften durchgeschüttelt wird. Drinnen sagt Tiag jetzt auch so von wegen, hey, wir werden eingesaugt. Ne? So von wegen, vielleicht könnten wir hier irgendwie Energie von den Schilden abziehen. Carter findet das jetzt nicht so geil, weil ne, die Schilde wären das, was wohl das Schiff vor dem Auseinanderreißen bewahren würde, was eigentlich total Quatsch ist. Also ja, weiß ich nicht. Also irgendwie ein bisschen merkwürdig, dass die Schilde das tun. Also müsstest du theoretisch irgendwie die strukturelle Integrität erhöhen. Ja, also auf dem Weg, Tjalk sagt aber auch ganz klipp und klar, nee, da gibt's vermutlich keine andere Chance. Na, Carter fummelt dann jetzt an ein paar Kristallen rum und sagt dann auch, da waiting power und ja, ne, und Tjalk, naja, wir gehen immer noch nicht, es bewegt sich immer noch nicht. Ah, verdammt, wir eine Hull Integrity. Und ja, dann kommt es zum endlich, es gibt ein Krachen und ein Reißen und dann, ja, Hull Breach. Die beiden eilen aufeinander zu, umarmen sich, wofür auch immer nochmal schön schö sagen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind sie plötzlich in einem Asgardschen Traktorstrahl, Beamstrahl drin und ja, landen auf der Brücke von Thors Schiff und Thor in seiner Bekanntfreundlichkeit, Greetings. Und, wobei ich immer noch interessant finde, woher die überhaupt wissen, dass das Thor ist. Also ja, die klingen alle relativ ähnlich, die sehen alle gleich aus. Also, ja, aber okay, vielleicht doch an der Stimme, man weiß es nicht. Ja, Thor freut sich, sie zu sehen und Ja, Hanfroy, auch so. Tjalk bestätigt auch, dass sein Zeitpunkt des Auftauchens großartiges Timing gewesen wäre. Wir wechseln aber aus Otala zurück in die heimische Galaxie, in Daniels Labor. Sagt Daniel, nee, sagt Daniel, sagt Weir, erzählt ihm, dass die Guault den Vorschlag angenommen haben. Daniel hat dann wechselt aber auch direkt das Thema jetzt auf den Weg. Ich habe ein bisschen Research Material mir zusammengesucht. Über die Delegation, die jetzt ankommen. Camillus war derjenige, der die Message geschickt hat, ne? So wegen Amaterasu gibt es noch, Japanese Sun Goddess und als letztes Lord Yu. Und Uwe fängt dann an, irgendwie rumzuwitzeln. Yu? Und nee, Daniel sagt auch, nee, lass es, lass es. Da wurde schon jeder Witz drüber gemacht, wirklich. Jeder, jeder. Es ist einfach, der Witz ist einfach tot. Ja, habe ich nicht gelesen, fragt Uwe dann, dass er irgendwie schizophren ist, irgendwie total Banane, Grütze im Kopf.
Ja, im Deutschen geht dieser Joke oder eigentlich verloren. Das ist da leider nicht gemacht worden. Ne?
Ja. You, me, you.
Das ist dann, wo waren das mit dem You? Warte, warte. Rush Hour 2 müsste es gewesen sein? Ich bin
Naja.
Gott nicht sicher. Ja.
Er kann keinen neuen Host annehmen aufgrund seines Alters und auch die Regenerationskräfte eines Sarkophages lassen bei ihm zu wünschen übrig. Und ja, senil halt, sagt dann auch Dr. Weir, aber warum sollte man so jemanden dann als Repräsentanten irgendwie dafür auswählen? Und ja, seine Untergebenen decken ihn vermutlich, sagt Daniel. Und die anderen System Lords wissen das nicht. Und ja, ne, hier, Lord Yu hat ja gegen Anubis ins Feld geführt, so von wegen. Und ja, wurde dann danach wohl wieder eingesetzt in das große Ganze, in die System Lords. Macht ja auch eigentlich Sinn, ne? Also der Oppositionsführer, wenn du den Alten dann rausgeschmissen hast, dann macht das ja auch Sinn, den dann da irgendwie reinzuwählen, wieder reinzuholen. Gut. Ja, long story und ja, so also von wegen, sie haben auf jeden Fall out of favor, ne, als Anubis an die Macht gekommen ist. Ja, ne, so von wegen, er hat auf jeden Fall seine Macht genutzt, um ein effektiver Leader zu werden. Und jetzt, wo Anubis, also eigentlich nochmal dasselbe, was sie gerade schon erzählt hatten, ne, also jetzt, wo Anubis nicht mehr da ist. Bright Side, sagt Daniel, ne, der Yu hat doch schon ein paar Mal mit uns erfolgreich kooperiert in der Vergangenheit. Ja, Daniel sagt, ne, und du wirst dann, hör, ich denke, man kann keinen von denen vertrauen und. Oh ja, nee, bei dem erst recht nicht, ne, von wegen ganz bestimmt nicht, dem Bekloppten. Und dass die Bright Side, ja, sagt Daniel, ja, nicht wirklich, vielleicht ein bisschen weniger dunkel. Und ja, wir wechseln zurück auf Thors Schiff an der Stelle.
Der fürchtet, dass er diesen Sektor gar nicht verlassen kann, aktuell, momentan jedenfalls nicht. Und Kade bekräftigt nochmal, dass er der Einzige sei, der Kirn und ihn retten kann.
Ja, das ist so, das ist dann wieder wie Star Wars, ne? You're the only one.
Genau.
Aber wobei das natürlich Quatsch
Weil es
ist,
könnte
ne?
auch
Also,
andere Asgard.
es könnte, ja eben,
Ja,
genau,
also
also
da haben wir
völliger
ja noch
Mumpitz.
genug von. Thor sagt auch, dass, ja, ne, wie du hier bereits erwähnst, der wird ja durch Stasis aktuell am Leben erhalten. Und ich kehre mit euch zur Erde zurück, sobald hier meine Mission beendet ist. Und ja, Sam sieht nicht so aus, als hätte sie diesen Satz unbedingt genau in der Form so hören wollen. Und Tjalk fragt auch mal, was denn jetzt hier für eine Mission überhaupt, ne? Und ja, ich muss jetzt hier bleiben, bis ich sicherstellen kann, dass eben die Replikatoren vernichtet wurden. Euch ist ja nicht entgangen, dass die Hallas-Sonne zu einem schwarzen Loch kollabiert ist. Kater sagt auch nochmal, dass dadurch ja unser Raumschiff zerstört wurde. Und Thor tut das leid, und dass er da nicht früher sie erreicht hat, aber er hat sie auch gar nicht erwartet. Kontaktaufnahme, da hast du ja nicht drauf reagiert, sagt Kater. Und ja, das bitte ich auch zu verzeihen. Durch diese Raumzeitverzerrung und durch das schwarze Loch hat eben die Langstreckenkommunikation meines Schiffes ist da gestört gewesen und das kann sich Kader gut vorstellen. Tja, korrekt, das erklärt einiges. Das Zeiterweiterungsfeld ist nur eine temporäre Geschichte, meint Thor. Wir wussten hier, die Replikatoren, Menschenwesen, mussten die Maschinen innerhalb eines Zeitraums von 2 Jahren erreichen. Deswegen haben wir eine permanente, ja, Lösung entwickelt.
Nee, das ist außerdem falsch. Da haben sie sich jetzt wieder was aus dem Popo gezogen, die lieben Herren Autoren. Das war damals, so von wegen, die haben hunderte von Jahren oder irgendwie sowas. Es war sogar, glaube ich, noch länger. Also ewig in 3 Tage Zeit, bis die Replikatoren da. Also das war fast absoluter Stillstand. Die hätten hunderte, vermutlich tausende von Jahren gebraucht, um an dieses Gerät zu kommen. Also das mit den 2 Jahren ist völlig erfunden und erlogen. Das stimmt nicht überein mit dem, was wir vom letzten Mal wissen.
Ja, dann habt ihr die Sonne kollabieren lassen und ja, indem wir das Gravitationsfeld künstlich verstärkt haben. Und Carter findet das ziemlich genial. Wie ihr sehen könnt, ist der Planet bereits auseinandergebrochen, sagt Thor. Eine große Zahl von Replikatoren ist es gelungen, sich in einer zusammenhängenden Masse zu verbinden, aber sie haben den Ereignishorizont noch nicht passiert. Und Carter meint ja, selbst wenn die Gravitationskraft da der widerstehen könnten, ohne auseinandergerissen zu werden, ist es und Thor interessant. Carter schaut dann auf dem Bildschirm vor sich, was denn bei Korda irgendwas bemerkt hat. Thor. Die Masse von Replikatorenbausteinen bewegt sich vom Ereignishorizont weg. Und wie ist das überhaupt möglich? Fragt Carter. Ja, die besitzen das Zeiterweiterungsgerät. Ich weiß nicht genau wie, aber sie scheinen es genutzt zu haben, um den Gravitationseffekt entgegenzuwirken, der sie da hineinziehen sollte.
Genau, hier haben wir den nächsten Bullshit der Folge. Zum einen, das ist ein Zeitgerät. Na, also das kann Zeit beeinflussen. Also
Ja.
am Ereignishorizont eines schwarzen Loches vergeht die Zeit anders als außerhalb. Na, also allein deshalb, die bräuchten dann auch wieder Hunderttausende von Jahren, bis sie irgendwas machen könnten. Also das dauert auch wirklich ewig 3 Tage, bis irgendwas im schwarzen Loch verschwindet, weil halt die Zeit immer langsamer wird, je näher du dem Ereignishorizont kommst, fast bis zum absoluten Stillstand. Also das ist eigentlich auch Quatsch. Das könnten sie vielleicht damit abfischen. Ne? Also dass sie sagen, wir beschleunigen uns jetzt einfach, ne, um das Milliardenfache. Das heißt, für die Replikatoren vergehen Milliarden von Jahren oder irgendwie sowas und dann bewegen sie sich da raus. Aber das ist ja nicht der einzige Einfluss, den ein schwarzes Loch hat. Also die Zeitdilatation tritt ja auf wegen der massiven Gravitationskräften. Und in einem Gravitationsfeld zusätzlich zu der Zeitdilatation, wie gesagt, letzteres können sie, völliger Unsinn. Vor allen Dingen auch das Zeitdilatationsgerät, was sie da haben, das ist kein Replikator, das ist kein, also wie gesagt, die Gezeitenkräfte könnten sie damit nicht aufhalten. Das müsste einfach auseinanderbrechen. Das ist schon längst kaputt. Also die haben weder das Zeitgerät noch hätten die irgendwie dann dementsprechend Zeit genug, da irgendwas zu entwickeln, um da selber sich rauszufischen. Also das ist völliger Blödsinn. Also
Ist einfach zu viel Technik-Bubble auf einer Stelle.
ja, nicht nur das, es ist auch
Ja.
total schwachsinnig. Ne? Also das sind ja Dinge, ne? Also ich kann verstehen, wenn man jetzt bei irgendwelcher fiktiven Technik hingeht und dann irgendwelche Dinge erfindet, die dann irgendwas kann oder sowas. Ne? Aber hier geht es um ein schwarzes Loch. Wir wissen, wie ein schwarzes Loch funktioniert. Wir wissen, was es tut. Und an der Stelle ist die Erklärung dafür einfach Blödsinn. Also wirklich schwachsinnig.
Genau. Thor meint noch, dass sie da ein Tempo gewinnen, also wir sehen da so einen Punkt, der sich da von diesem Loch entfernt und die Scans, genau, dass sie sich zu Bausteinen jetzt formiert haben und zu was? Ja, zu einem Schiff, mein Thor. Sie wollen entkommen und jetzt nehmen sie offenbar Kurs auf uns. Ja, dann haben wir noch eine Szene im Gate Room des Stargate Centers. Das Thor mit der geschlossenen Iris rotiert im Hintergrund, während eben wir vor der Rampe auf und ab geht, nervös eine Seitentür öffnet
Genau,
sich, denn
das ist
kommt
wieder eine
rein.
Szene für unseren Sponsor, weil die Iris ist natürlich zu, auch wenn man wieder wählt, ne? Also oder angewählt wird. Also das ist super,
Genau.
toll.
Wie er meint, ah ja, ich habe schon gedacht, sie würden mich nicht im Stich lassen. Und dann, ja, tut mir leid, gibt es denn was Neues hier von Teal'c und Sam? Nö. In dem Moment baut sich dann hinter der Iris der Ereignishorizont auf und Davis über Lautsprecher, dass das Signal empfangen wird. Ma'am. SG7 meldet, wir haben grünes Licht, also das scheint da alles im Hintergrund gut gelaufen zu sein. Wir atmen erstmal durch und befiehlt dann die Iris zu öffnen. Das geschieht auch und ja, es wird gespannt da hingestarrt und da sehen wir plötzlich Amaterasu, also Tiramisu-mäßig, die durchs Gate kommt, mit Camulus und Yu. Und Yu hat noch diesen, ja, seinen Diener halt dabei. Den kennen wir ja auch noch. Und die gehen
Genau,
da die Rampe runter und
Camulus
beäugen die
wird,
Umgebung.
genau, Camulus wird gespielt von, jetzt habe ich mir den Darsteller gar nicht aufgeschrieben, aber er spielt sonst, der Darsteller hat zuletzt Major Caliburn in Staffel 4, Episode 8 gespielt. Ich habe mir den Namen jetzt hier aus dummerweise irgendwie gar nicht notiert und
Naja, dann haben wir bestimmt schon. Ja.
Amaterasu wird gespielt von Kira Clavell, einmal Altered Carbon, sonst nichts Bekanntes, hat auch nur 58 Rollen gemacht.
Wir heißen erstmal alle willkommen hier auf der Erde. Darf ich vorstellen? Und Camulus fährt ihr in den Satz: Nö, wir interessieren uns nicht für eure Namen. Und wir: Ach nein, ich finde, es könnte überaus hilfreich sein, wenn. Und Amaterasu fällt auch nochmal ins Wort. Das sind voll die unhöflichen Gäste. Wir wollen gleich zum Wesentlichen kommen, denn wir wollen nur wenig Zeit auf diesem Planeten verbringen. eigentlich fehlt da noch der Nebensatz, ihr stinkt alle. So, wir und Daniel tauschen wirde Blicke aus. Darf ich bitten? Sie streckt die Hand aus und hier, ne, die gut verlassen den Gate Room. Wir und Daniel folgen dann. Und wir folgen dem Schiff des Tor im Weltraum.
Genau, hier ist die Stelle, wo ich meinte, das ist ja irgendwie von Sicherheitstechnik ja auch nicht, also auf dem Weg, das sieht so aus, ne, wenn man sich auch dann die nächste Folge anguckt, dass die jetzt einfach zu den Verhandlungen geleitet werden. Aber das ist ja eigentlich völliger Quatsch. Ne? Also auf dem Weg, SG-7 ist darüber, man könnte die alle mit Guault übernommen haben, ne, und dann guckt das, man dann einfach, ja. Also da muss jetzt erstmal eigentlich eingehende Untersuchung, da wird sich aber jeder Guault weigern. Also das ist weiß ich nicht. Also die Leutchen auf die Erde zu.
Wobei, wer soll sie untersuchen? Wir haben keinen Arzt mehr oder Ärztin gerade. Das ist alles genau, ungünstiger Zeitpunkt, sage ich mal.
Ja, okay. Man konnte Dr. Warner nochmal.
Oh Gott. Der pflanzt da Guult ein noch. Da haben die dann zwei oder so.
Ja, genau. Die beißen Doppel. Sich dann zu Tode. Genau. Weißt du, die beißen
stärkere
sich, die sich dann, oh genau, Gott. Beißen sich dann beide zu Tode.
Ja, sehr gut.
Und ja, man sieht das Replikatorschiff, wie es dann auf Torschiff zugeht. Und Kat dann auch, ja, hast du sowas schon mal gesehen? Und ja, nur Tor verneint das. Und glaubt auch nicht, dass die Waffen seines Schiffes dagegen effektiv sein könnten. So, ja, okay, dann sollten wir hier mal abdampfen, Hyperspace. Und ja, nee, wir müssen erstmal aus der Anziehungskraft des schwarzen Loches raus, sagt er. Ansonsten könnte er das nicht aufmachen. Und ja, dann sehen wir plötzlich auf dem Radar, ist vermutlich kein Radar, das wird bei den Asgard was anderes sein, wie ein, ja, wie irgendwas vom Replikatorschiff abgefeuert wird und Thor sieht, bestätigt das auch. Also er sagt nochmal, ne, können sie unsere Schilde durchbrechen? Und Thor hat die Vermutung, dass das wohl so sein würde. Brace for Impact und ja, das Schiff wird getroffen, wackelt ein bisschen, Alarm-Sounds. Hull Breach. Und ja, auf dem Screen sieht man dann auch, wo der Hull Breach ist. Wir haben an der Stelle dann nochmal die Rückfrage. So, nee, die Thor sagt dann einfach, ja, hier ist alles, nur Schaden ist minimal. Aber ne, das Projektil war wohl ein Teil, also waren Replikatoren und die werden auf meinen internen Sensoren nicht angezeigt. Sie haben wohl genauso in der Vergangenheit auch schon Asgard-Schiffe übernommen. Und ja, Carter hat dann direkt eine Idee hier, wie sieht's aus? Kannst du hier die Dekompression in diesen Sektionen irgendwie unterbinden? Und ja, und Carter rennt dann zu einem Haufen, Carter und Tiak rennen dann zu einem Haufen von Crates, holen da Waffen raus und machen sich dann auf die Socken. Wobei ich das interessant finde, woher kommen jetzt bitte diese ganzen Waffen?
Na, das haben die ja bestimmt bei sich, weil die ja genug gegen die Replikatoren aktuell vorgehen und das wussten. Und da hat die Erde damals denen ja ganz viel gegeben. Das war nur halt alles offscreen.
Ja, also,
aber, ja,
weil, aber da bin das ich Schiff, auch das irdische kurz, Schiff, ja. Ja, weil das irdische Schiff wird nicht so eine Bewaffnung, da kannst du eine halbe Armee ausrüsten.
Ja.
Ne, also wird nicht so viel an Bord haben. Ansonsten hätte ich ja auch gesagt, ne, so von wegen mit an Bord gebeamt, aber ne, weiß ich nicht, ob man in so einer Situation, wo man denjenigen aus Lebensgefahr rettet, noch irgendwie Waffen mit. Also ich weiß es nicht. Also sehr, sehr merkwürdig, dass da dieser Riesenhaufen an Waffen liegt. Man versteht es nicht, man weiß es nicht. Sie sind irgendwie da. Auf jeden Fall macht man sich dann auf die Socken. Wir tun das auch und landen im Briefingraum. Wir, Daniel und die drei Systemlords sitzen da um den Table rum. Oshu, der Diener von Yu, steht hinter Yu. Und ja, Carolus sagt hier von wegen, überraschend, dass ihr Anubis besiegen konntet. Und das hat sehr zu Instabilitäten innerhalb der Systemlords geführt. Und ja, wir haben uns jetzt hier entschlossen, um den Krieg abzuwenden, ne, dass wir uns hier irgendwie jetzt sein Gebiet aufteilen, gleichmäßig. Und ja, das ist aber zivilisiert. Und ja, aber einer, sagt Carmelus, hat dieses Agreement gebrochen. Und ja, okay, Daniel rät dann und sagt dann, ja, lass mich, Baal, oh Baal, ja natürlich. Ne? Und er hat auf jeden Fall die Location rausgekriegt, wo Anubis seine Kull Warriors kreiert hat. Daniel sagt auch ganz lapidar, ja, also Baal ist da hingekommen, bevor ihr sie umprogrammieren konntet. Ne? Und das hat jetzt auf jeden Fall die Machtverhältnisse zu seinen Gunsten verändert. Ja, ne, und dann Osho wird hineingerufen von seinem Herrn und Meister. Der Yu flüstert ihm was ins Ohr und mein Meister sagt hier, dass man weiß, dass hier die Menschen wichtige, nee, mächtige Waffen besitzen. Na, dass auf jeden Fall die jenseits ihrer aktuellen technischen, des Technik-Levels liegen. Und Daniel bestätigt das, ja, haben wir genutzt, um Anubis und seine Flotte zu zerstören. Ja, und Osho, ja, so könnte man doch auch Baal vernichten und, jo, wir vernichten jetzt keinen Baal. Wir gehen wieder an Bord des Korridors an Bord von Thors Schiff. Diesmal in einen Korridor. Oh, man ballert so ein bisschen auf die Replikatoren, beziehungsweise als Carter auf den ersten Replikator ballern möchte, wird sie weggebeamt und T'Jak dann auch hier, Major Carter, Major Carter. Und er ballert dann mit einer Schrotflinte mal ein paar Replikatoren da nieder und meldet sich dann bei Thor. Thor sagt aber, er hat sie nicht weggebeamt und nur die Replikatoren müssten sie wohl haben. Und ja, T'Jak ballert dann munter weiter. Wir sehen dann das Replikatorschiff, wie es auch in den Hyperspace geht. Und ja, T'Jak berichtet nochmal Thor, hier, ich habe alle Replikatoren gekillt. Und ja, wir wissen nicht, ob da immer noch welche sind. Ne? Das Replikatorschiff ist jetzt auf jeden Fall in den Hyperspace gegangen. T'Jak fragt, ob man dem folgen könnte. Thor bestätigt das und wir bestätigen jetzt die weiteren Verhandlungen im Briefingraum.
Das geht da munter weiter und Camulus meint, wenn Baal uns besiegt, dann was glaubt ihr, wie lange es dauert, bis er dann seine Aufmerksamkeit auf euch lenkt? Ja, und wir kontert das, ne, wenn er das macht, dann wird es ihm doch ergehen wie Anubis und Amaterasu, ja, schön möglich, aber es gibt andere Welten in der Galaxis ohne den Luxus einer so fortschrittlichen Verteidigung. Und Daniel fragt nach, was sie denn damit jetzt genau meint. Und naja, es war ja nicht zu übersehen, dass die Asgard euch nicht zur Hilfe eilten, als Anubis euren Planeten bedroht hat. Und es ist eine Tatsache, dass wir schon länger nichts mehr von den Asgard gehört haben. Und Daniel, ist das wahr? Das ist seltsam, wir reden andauernd mit ihnen. ja, und die Asgard sind nicht gekommen, sagt Doktor. Ist sie Doktor? Wie komme ich jetzt auf Doktor? Bestimmt ist sie Doktor. Nee, doch, Doktor Weird.
Ja, Doktor Weird.
Völlig verwirrt gerade.
So wie Doktor Strange, Doktor Weird.
Doktor Strange und Doktor Weird. Genau, die sind halt nicht gekommen, ne, weil sie ja wussten, dass es nicht nötig ist. Und Amaterasu meint nochmal, ja, der Baal ist da aber anderer Überzeugung. Wobei, wenn die so viel jetzt über Baal wissen, da hätten sie ja auch besiegen können. Also die sollen wir ja jetzt ja ganz entspannt, was die hier alles voraussetzen. Ja, und Baal geht wohl davon aus, dass die Asgard nicht länger die Macht in dieser Galaxis vertreten. Er hat vor, die Planeten, die durch den Gur-Ult-Asgard-Vertrag geschützt sind, zu übernehmen. Und Camulus sagt, wenn ihr uns nicht helft, ihn aufzuhalten, werden Millionen Menschen sterben und weitere Millionen werden versklavt.
Das ist auch irgendwie ein bisschen merkwürdig, ne? Also, dass die Gur-Ult da jetzt ankommen und irgendwie was wollen? Menschliche Waffen? Also, ne, die außerirdische Technologie, die ihnen erlaubt, dann irgendwie Baal oder dass die Menschen dann Jagd auf Baal machen, das ist doch irgendwie merkwürdig. Also, wovon ist man denn hier ausgegangen, was passiert? Also, haben die in ihrer SMS nur geschrieben, so von wegen, hey, Earthlings, let's negotiate, weißt du, ohne irgendwie, worum geht es überhaupt oder so? Das kommt ja jetzt völlig, ne, also, ne, dass die Go'uld dann sagen, okay, wir lassen euch in Ruhe, keine Ahnung, dafür tut ihr uns nichts und brecht uns nicht alle Beine oder, keine Ahnung, ne, das könnte man ja irgendwie noch halbwegs, ja, dass man jetzt sich denkt, okay, wir haben gesehen, ihr habt die Waffen, nicht, dass ihr uns jetzt irgendwie auslöscht oder sowas, können wir nicht irgendwie einen Vertrag machen oder sowas. Also das ist ja was völlig anderes, worum es hier eigentlich geht. Also nichts, was man eigentlich hätte erwarten können. Also scheinbar haben die wirklich null Details, ne? Also wir würden gerne mal vorbeikommen, um zu verhandeln. Und dann sagt die Erde, jo, okay.
Habt ihr Bock auf Frieden? Ja, nein,
ja, vielleicht. Selbst das ja noch nicht mal. Ja. Wir reden ja hier nicht von Frieden, wir reden von Krieg mit Baal. Also, das ist irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Ja, vielleicht war das Zeichenlimit bei der SMS auch einfach erschöpft, weißt du? Dann stand da nur, hallo, Erdlinge, Verhandlungen und dann war schon zu Ende.
Genau, ist zu teuer. ja, auf Thors Schiff geht's weiter. Da sehen wir auf diesem Bildschirm dieses Replikatorschiff und T'Jak fragt, ob Thor denn das Ziel kenne und naja, bevor ihr sie vernichten konntet, konnten die Replikatoren Zugriff auf den Schiffscomputer erhalten. Sie kennen die Koordinaten von Orilla, dem Planeten, auf dem wir versuchen, die Asgard-Zivilisation wieder aufzubauen. Ich nehme an, er wird, also das wird halt das erste Ziel sein und woraus schließt du das? Ja, Orilla ist reich an Neutronium, ein Schlüsselelement der Asgard, in der Asgard-Technologie, außerdem essentiell für die Wiederauferstehung der Replikatoren in Menschenform. Aber dann ist doch...
Ist es falsch übersetzt? Nicht um irgendwie Auferstehung oder so, sie sind ja alle nicht tot, ne? So von wegen. Es ist essential for the creation of human form replicators.
Ja, wir sind ja nicht im Wiederauferstehungsschiff bei Battlestar Galactica. Da. Das ist eine Galaxis weiter. Wir sind jetzt auf dem Replikatorenschiff angelangt zum ersten Mal. Dort befindet sich Sam in so einem Raum, der schön ausgepflastert wurde mit Replikatorensteinen. Also schön ungemütlich. Sie sieht sich da um und bleibt da vor der Wand stehen und hebt die Hand, berührt da mal die Steine. Plötzlich beginnt die Stelle, wo sie die Hand auflegte, so flüssig zu werden. Sie erschrickt sich, zieht den Finger zurück und springt.
Kommt denn jetzt Odo da raus?
Es wird Odo sein, anders macht es ja keinen Sinn. Also, ja, aus der Wand kommt eine Gestalt und es ist, oh, hier steht ein Replikator in Menschengestalt. Das ist doch ein Lied von den Ärzten, eine Bestie in Menschengestalt. Ein Replikator, den wir alle noch sehr gut kennen, denn es ist Fünfter. Ja, und der sieht aber wenig erfreut aus. Major Carter. Ja, sie geht auf, also er geht auf sie zu, sie weicht da nach hinten an. Fünfter. Ja, gewiss hast du nicht erwartet, mich wiederzusehen. Und Carter gleich so, ja, defensiv, hör zu, wir mussten dich zurücklassen. Das ging nicht anders, wir konnten nicht riskieren, dass die anderen entkommen. Du weißt, wozu sie fähig sind. Mir ist klar, dass du wütend bist. Wütend? Und Carter weiter, ja, wir haben dich betrogen, hat dich sicher verletzt. Ne? Das ist das, weshalb du dich uns auch verwandt fühlst. Deine menschlichen Eigenschaften. Ich verstehe genau, was du fühlst. Und immer noch richtig wütend, der Fünfter. Nein, das tust du eben nicht. Ja, Sam erkennt, dass es jetzt nicht mehr viel Sinn ergibt, da irgendwas zu diskutieren. Und das kannst du nicht, aber ich verspreche dir, dass du es bald wirst. Ja, dann ist sie da schon hinten an der Wand, kann da nicht mehr großartig ausweichen, ist auch nicht sehr groß da, diese Räumlichkeit. Und Fünfter hebt die Hand und steckt die in ihren Kopf. Ja, sieht alles nicht so gesund aus, die Nummer. Und dann haben wir noch eine Miniszene im SGC-schen Besprechungsraum, wie Camulus am Fenster steht und den Gate Room betrachtet und sich dann umdreht zu seinen Artgenossen, die währenddessen da dem Nahrungsangebot in Anführungszeichen auf dem Tisch frönen. Daniel und Dr. Wir sind da nicht zu sehen. Du probiert irgendein Gebäck und spuckt es aber recht angewidert wieder aus. Fand ich eine schöne kleine Szene. Dann geht's weiter in Wirs Büro im Stargate Center.
Das sah auch irgendwie so aus, als hätte er sich irgendeine bestimmte Reaktion auf, weil er guckt ja irgendwie noch so zu dem SF-Guard, der daneben steht, hin. Mhm. Der reagiert aber nicht. Na, also, keine Ahnung, wollte er, ich weiß nicht, was auch immer er vorhatte. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, das sah so ein bisschen aus, als wäre das Show, um irgendeine Reaktion, irgendwas zu erreichen. Ich weiß noch nicht was.
Vielleicht einen Zwischenfall provoziert, dass das alles scheitert, wer weiß. Ne?
Ja, wer weiß. Keine Ahnung, was in so einem Google vorgeht. Ja, Weir steht in ihrem Büro und schaut hinaus in den Briefingraum. Daniel sitzt da neben und wie viele Planeten fallen unter diese Abmachung, unter dieses Treaty? Und 26, sagt, weiß Daniel direkt, ne? 27, wenn man die Erde mitzählt. Ja, und was bringt dir das jetzt irgendwie, ne? Wenn die Asgard nicht hier sind, um das Ganze irgendwie abzufangen, also zu beschützen? Und man hat hier doch irgendwie Bammel, dass sie diesen Bluff dann callen könnten, dass die Asgard doch hier noch die großen, dicken Ordnungshüter sind. Die Amerikaner, die der Galaxis, muss man halt bluffen. Und und wenn Baal da jetzt, ne, Baal hat ja scheinbar irgendwie diesen Bluff auffliegen lassen, also der glaubt da nicht unbedingt dran. Und die Erde ist auf jeden Fall sicher, sagt Daniel, nur solange. Die glauben ja alle, wir könnten uns verteidigen. Aber das ist ja nicht auch ein Bluff, sagt Weir. Und Daniel, weiß nicht, ja, vielleicht ein bisschen. Und Weir berichtet dann aus ihrer Kindheit, dass ihr Vater immer Poker gespielt hat und dass er sich an nicht so sonderlich viel erinnert, bis auf irgendwie Zigarrenrauch und was ich weiß. Ne, sie hätte auf jeden Fall irgendwie mehr Aufmerksamkeit dem Ganzen schenken sollen, dann wüsste sie, wie das geht. Und sagt Daniel, du hast da bestimmt auch schon mal in deinen Verhandlungen irgendwie so, die Wahrheit ein bisschen verdreht. Ja, nee, eigentlich, sagt sie, wäre das eigentlich ihre Aufgabe gewesen, die Leute einzusehen zu lassen, was denn die Wahrheit ist, ne? Dass man dann sich daraufhin irgendwo drauf einigen könnte. Ne, so von wegen, dann sollte man hier auf jeden Fall nicht irgendwie eine Andeutung machen, dass wir die Waffe nicht mehr benutzen können. Na, wenn sie das rausfinden, wobei das klingt auch so, als könnte man überhaupt nicht, das weiß man ja nicht, man hat es ja noch nicht mal irgendwie probiert, keine Ahnung. Na, aber dann ist es auf jeden Fall vorbei, Ende Gelände, na, und wir lassen dann eine besorgte Dr. Weir und einen nicht weniger besorgten Daniel zurück und sehen nochmal kurz das Replikatorenschiff, was von Thors Schiff verfolgt wird. Auf Thors Schiff geht es dann auch weiter. Thor berichtet gerade, dass seine Waffen im Hyperspace nicht funktionieren würden, genauso wie die Schilde. Aber er könnte ganz nah ranfliegen und den Self-Destruct auslösen. Das würde wohl reichen, um beide Schiffe explodieren zu lassen. Ne, wir haben keine andere Chance, ja, wenn wir die Human Form Replicators, wobei das ja vermutlich scheißegal ist, welche Replikatoren, ne, also wenn die Replikatoren dann Orilla erreichen, ist es halt auch da Ende Gelände. Ja, nur so von wegen, dann könnten sie sich tausend, zigtausendfach vermehren. Das können wir nicht zulassen. Das geht einfach nicht. Teal'c sieht das auch ein. So be it. Ne, wortreich stimmt er dem Plan zu. Und auf dem Replikatorschiff sieht man so ein paar ja, Flashbacks bei Carter im Kopf. Ne? Unas, Feuer, Gebäude, die explodieren, Augen. Dann nimmt Fünf die Hand endlich aus ihrem Kopf raus. Und ja, wieso tust du das? Ja, glaubst du, du hättest Besseres verdient? Und du kannst meine Gedanken lesen. So von wegen, du weißt, dass ich das nicht tun wollte. Und ja, ich sollte dir danken. Ne, ich habe jetzt erst mein ganzes Potenzial dank dir erreicht, ne? Ich bin menschlicher als die anderen und ich dachte, das wäre eine Schwäche. Aber das macht mich zu was mehr. Und bitte, Fünfter, ja, meine Brüder und Schwestern wollen hier einfach nur verschlingen, um sich zu replizieren, aber sie wissen nichts von Cruelty. Oh, Betrayal, Revenge. Nicht wir. Wir wissen, was das ist, Major Carter. Und ja, er geht dann wieder auf Carter zu und sie sitzt wimmernd in der Ecke und ja, und setzt da wieder seine Finger an. Im Briefingraum ist man wieder bei den Verhandlungen und ja, wir sagt, ja, Dankeschön für die Informationen, aber wir werden uns hier nicht in die internen Goa'uld-Dispute einmischen, wenn Baal versucht, die Protected Planets anzugreifen. Wird da die Konsequenzen spüren und er kam und sagt, ja, wir haben nicht so viel Vertrauen in die Asgard und wir müssen Baal stoppen, bevor das jetzt irgendwie so weit kommt. Also vor allen Dingen, jetzt dreht sich das Ganze irgendwie um diese Planeten. Also wir müssen Baal stoppen, sagt er ja eigentlich, bevor er diesen Planeten angreift. Das ist ja völliger Quatsch. Die müssen Baal stoppen, bevor er die Kal Warriors auspackt. Er sagt, ja, ist nicht unser Problem. Und ja, Yu haut auf den Tisch und meldet sich dann das erste Mal auch selber zu Wort. Und ja, jeden Moment, den wir hier irgendwie Zeit verschwenden, da wird Anubis mächtiger und alle gucken ihn verwirrt an und Daniel verbessert ihn dann auch, ne? Baal und Osho sagt, hier, mein Master ist erschöpft, ne? So von wegen, wir brauchen wohl eine kurze Pause. Yu unterbricht ihn aber so, Silence. Und ja, Camulus geht dann auch weiter und sagt so, wir wissen, dass ihr hier formidable neue Defense Weapons habt. Ja, aber müsst ihr dann immer nicht warten, bis eure Gegner zu euch kommen. Aber das könnte doch gefährlich sein. Was ja auch Quatsch ist, das ist eine Defense Weapon. Also vor allen Dingen, wenn er jetzt sagt, das ist eine Defense Weapon, wie will man damit dann Baal aufhalten? Es müsste ja eine Offensivwaffe sein, damit man Baal aufhält. Na, und ja, was ist, wenn ein Gegner das umgehen irgendwie könnte und was wollt ihr uns denn jetzt hier anbieten überhaupt? Ne? Also das kam ja auch überhaupt noch nicht zur Sprache und Camulus sagt Hyperdrive Engines. Amaterasu sagt dann auch hier, wir wissen, dass eure Battleships nicht interstellar unterwegs sind. Na, wir liefern euch dann die Möglichkeit, eine ganze Flotte an Schiffen so advanced wie die Gua-Ult-Attack-Vessels zu kreieren und dann kannst du den Kampf zu den Gegnern bringen, was ja eigentlich immer noch nicht weiterhilft. Also der Gegner ist ja in dem Fall Baal. Also was bringt jetzt den Menschen? Also sie haben ja immer noch eine Defensive. Also irgendwie ist da, also da ist irgendwie der Wurm drin. Außerdem, wir kommen wir ja gleich zu, eigentlich ist das ja auch gar kein Angebot, weil die haben ja schon Hyperdrives.
Ja, das stimmt.
Mit Asgard-Technologie, mit Asgard-Unterstützung. Also nur ne, mit
Brauche irdischer euren alten
Technologie
Schrott nicht
oder.
hier.
Ne, also genau, also deren Antriebe sind deutlich besser als die Hattack-Wessels. Dementsprechend ist das jetzt auch gar kein Angebot. Kurze Szene auf Thors Schiff nochmal. Wir sehen das Replikatorschiff auf dem Viewscreen. Thors Schiff kommt immer weiter, kommt immer näher und wir sind fast da, wir sind fast dran. Jetzt! Und ja, dann geht irgendwie die Energie aus auf Thors Schiff. Ja, Thor fummelt da in den Kontrollen rum und ja, wir sehen, dass die Replikatoren sich entfernen. Ja, oh, wir werden langsamer, manchmal irgendwas ist da an unseren Kontrollen und ein Plan von Thors Schiff, ein Grundriss erscheint und eine Sektion ist rot markiert. Auxiliary Control Console outside the Engine Room. Und Tiag versteht das direkt ohne große Worte und schnappt sich seine Shotgun und macht sich auf den Weg, bevor wir uns in den irdischen Briefingraum begeben.
Dort geht es mit den Verhandlungen mehr oder weniger weiter. Wir sagen nochmal, das ist ja schon verlockend, dieses Angebot, aber sorry, müssen wir leider ablehnen, die Kiste und kommen los. Aber ihr könntet das geschützte Planetenabkommen mit oder ohne die Asgard gewährleisten. Und Daniel fragt ja, wie viel Hyperantriebe wollt ihr uns denn jetzt hier geben? Amaterasu beantwortet natürlich logischerweise eine Frage mit einer Gegenfrage. Wie viele Schiffe könnt ihr bauen? Also es ist hier ein munteres, sich gegenseitig auf die Nerven gehen.
Nee, ich glaube, das ist nichts mit auf den Nerven gehen. Sie wollen um die Kapazitäten der Erde wissen.
Ja, ja, klar.
Also das könnte auch ein ganz, ganz großer Ruse sein, ne, um herauszufinden, so von wegen, sie wissen vielleicht, dass die Menschen jetzt mittlerweile
gutes Spiel übrigens, Technologie haben. Falls nur einer kennt.
Und ja. Wollen dann rausfinden, so von wegen, wie ist es denn um die irische Angriffskapazität bestellt.
Nee, klar, also, aber ist sicherlich auch ein bisschen nervig, dieses Gespräch da zu führen. Denn ihr fragt selber, na, wie viel habt ihr denn? Wenn wir das Abkommen durchsetzen wollen, müssen wir stark genug sein, um jeden möglichen Feind zu besiegen. Kamlos, ja, wir sind nicht befugt, diese Information preiszugeben. Wie ihr meint, ja, dann ist diese Diskussion beendet. Amaterasu, ja, aber wie könnt ihr ein solches Angebot ablehnen? Naja, nö, meint wir sind ja nicht bereit hier für irgendwie so einen Hyperraummotoren, deren Nutzen wir noch gar nicht abschätzen können, eure Schlachten zu schlagen. Warum sollten wir das machen? Vor allem, da wir ja diese Technologie bereits länger besitzen. Und Kamlos, hä? Ihr besitzt bereits die Hyperantriebstechnologie? Wir, ja klar, ne? Hier. Und mit Hilfe der Asgard wird sie schon bald funktionstüchtig sein. Daniel sieht sie mit einem skeptischen Blick an, was sie denn so vorhabe, nach dem Motto. Und wir, naja, aber hier, ne, vielen Dank für euer Angebot. Sie steht dann auf und Amaterasu meint, die Antika-Waffe ist schon von einer fortschrittlichen Technologie. Aber da muss ja schon ein hoher Energiebedarf irgendwie dahinter stecken. Schon aufgrund eurer begrenzten Befähigungen muss die einfachste Wartung für euch von extremsten Schwierigkeiten sein. Wir setzen sich wieder hin. Wir kommen zurecht. Und Amaterasu, natürlich, das glauben wir euch sofort. Aber ich frage mich, was Baal denken würde, wenn eure geniale Waffe vorübergehend außer Gefecht gesetzt wurde. Und Kamlos springt da drauf an, dann würden die den Planeten auf der Stelle erobern und die Tauri müssten ihn vernichten. Ja, und was bekommen wir jetzt dafür? Gar nichts, meint Amaterasu. Daniel, ach, ich bitte euch jetzt hier, Baal würde nie darauf reinfallen. Er weiß, wie verzweifelt ihr seid. Auf so ein Manöver würde er nicht reinfallen. Schön möglich, aber hier, ihr bietet uns ja gar keine Alternativen, meint Kamlos. Und Dr. Wir auf einmal, na schön, wir sind einverstanden. Und Daniel ist genauso überrascht. Ach wirklich? Jetzt geht's richtig zur Sache, sagt nämlich, wir als Gegenzug verlangen wir Baals Territorium. Und Kamlos lacht und ich, was willst du uns damit sagen? Also er muss zum Ohrenarzt. Das ist doch bei euch so Brauch, sagt wir. Ne? Wenn ein Systemlord einen anderen auslöscht, nimmt er seine Armeen, seine Flotten, seine Planeten. Das steht uns ebenfalls zu. Wir übernehmen dann Baals Reich. Und Amaterasu ist entrüstet. Das kann ja unmöglich dein Ernst sein. Und wir, ja, wenn wir Baal für euch aus dem Weg räumen, warum sollten wir uns dann mit weniger zufrieden geben? Yu findet es auch vollkommen absurd. Also er ist noch da am Tisch.
Also wobei, dann hätten sie rückwirkend auch alles andere einfordern müssen. Ne?
Also ja, genau, wir haben ja eine Liste, genau. seid ihr damit einverstanden, wenn wir einfach 90% eures... Ja, genau. Das ist ja wirklich so eine Riesenliste. Kamlos, nee, kann man unmöglich akzeptieren. Und ja, ist halt eure Entscheidung, sagt wir. Und Kamlos, wir müssen erst den anderen Systemlords eine Botschaft schicken, um sie über den Verhandlungsstand hier zu unterrichten. Wir ist damit einverstanden, jetzt steht es aber wirklich auf und geht und Daniel schweigt nur vor sich hin. Ja, wir haben noch eine Miniszene im Maschinenraum des Torschen Schiffes. Da ist ein
Maschinenraum?
Raum, wegen Raufen, das war ja Raufen.
Ja, ja.
ein Replikator sitzt da auf dieser Steuerungskonsole und Tiag vernichtet den kurzerhand und meint, dass diese Problemlage nun eliminiert wurde. Boah, sagt aber, dass leider eben jetzt die Replikatoren mittlerweile außer Reichweite seien und wir können nicht mehr verhindern, dass sie die neue Asgard-Welt erobern. Ja, und dann geht's wieder auf die Erde in Wirs Büro.
Nee, er sagt gar nicht, also dann ist das ein Übersetzungsfehler. Im Englischen sagt er überhaupt nicht erobern. Wir können nicht mehr verhindern, dass sie den Ort erreichen.
Ne? Ah, ja, okay, also das macht auch mehr Sinn, weil man weiß ja noch nicht so, wie der Kampf läuft. Also, das ist immer so, ja, schnell gesagt.
Genau.
Ja.
Es geht in Elizabeths Büro weiter. Ja, Daniel sitzt da und ja, so von wegen, sagt Daniel, ja, du hast ja wohl doch bei deinem Vater irgendwas beim Pokerspielen gelernt. Und always bet big when bluffing, sagt sie dann auch. Und ja, ich wusste gar nicht, dass du hier ein System Lord werden würdest. Und ja, ich musste ja irgendwas tun, damit man die Unterhaltung irgendwie, die Verhandlung weiterführen könnte. Ja, aber es sah ja so aus, als wollten sie Baal hier irgendwie hinlocken, egal was wir sagen. Wobei das ja jetzt immer noch nicht irgendwie vom Tisch ist. Also ich weiß es nicht, das ist irgendwie. Du kannst ja auf jeden Fall sicher sein, sagt Daniel, dass sie nicht auf unsere Forderungen eingehen werden. Das weiß sie, setzt sich dann auch hin. Und ja, vielleicht, ne, sagt er, hey, wir müssen wohl wir müssen mal Colonel O'Neill auffrieren. Und Daniel, bitte was? Ja, wenn sie glauben, dass wir bluffen, dann kommen sie her und wollen die Waffen sich dann selber nehmen. Ne? Und wenn nicht, dann werden sie Baal glauben lassen, dass er hier hinkommen muss. Und jedes Mal brauchen wir auf jeden Fall die Waffen, um uns hier zu verteidigen. Und ja, wir wissen ja noch nicht mal, ob da genug noch Energie ist. Wobei, das kann man ja jetzt rausfinden. Ne? Also, ne, das ZPM, das muss man ja nur untersuchen. Ja, wobei, ne, wir haben ja gelernt, Untersuchungen sind ja momentan nicht in irgendeiner Form. Man weiß es nicht. Und Dr. Weir Dr. Weir weiß es aber. Also,
Ja, wir brauchen dann,
die Weiße, die kennt das Problem.
wie bei Trek am Dienstag immer so Spitznamen, die einfacher auszusprechen sind irgendwie, weil das ist
Ja.
wirklich schwer zu
Elizabeth.
nee, das Einfache ist Ellie oder so, weiß nicht,
Ja,
ja.
Ellie, genau. Liz.
Das
Die
ist gut, das kriege
Abkürzung
ich
von
hin.
Elizabeth ist Liz.
Ja.
Wobei Lizeth,
Ja,
Lizeth
nee.
Schreibtisch ist dann auch Lizeth
Nee,
an
einfach dann nur
Lizeth.
ein List-Schreibtisch. Das ist egal, ob es falsch ist.
Ja. Ja, an Bord von Thors Schiff geht es weiter. Tia kommt wieder da rein und Thor berichtet, er hat Orilla warnen können. Und er hat ihnen auch die Daten durchgegeben, wie das Schiff, der Anflugskurs und was nicht noch alles, wo es rauskommen wird. Und ja, sie werden sich da irgendwo verstecken und das Schiff dann irgendwie abfangen, zu versuchen, überraschen. Ja, die können, ja, glaubst du wirklich, dass die Asgard-Schiffe hier die Replikatoren zerstören können, bevor sie ihre Schilde bevor sie ihre Schilde raisen können? Wobei das auch interessant ist, wir wissen ja, dass die Replikatoren, also das Schiff besteht aus Replikatoren. Brauchen die überhaupt Schilde? Ne, die können ja das ab. Also wenn du auf die mit
Ja, aber
AZ-Ballast, passiert ja auch
genau.
nichts.
Oder du schießt auf die und dann ist da halt ein Loch und dann in 10 Sekunden später ist es halt geflickt. Also, oder
Ja, ne,
ja.
also ich weiß nicht, ob die irgendwelche Schilde eigentlich bräuchten. Also das ist irgendwie, vor allen Dingen, wenn es aus Replikatorenblöcken besteht, wo man das ganze Ding auseinandersprengt, es sind ja immer noch die einzelnen Blöcke. Also ein paar Teile sind kaputt, aber der Rest setzt sich wieder zusammen. Das ist auch irgendwie, ich finde das immer ein bisschen merkwürdig. Ja, sie werden nur für ein paar Augenblicke defenseless sein, bringt dann Tor rein, aber ne, wenn meine Berechnungen korrekt sind, dann sollte das völlig ausreichen. Auf besagtem Replikatorschiff geht es an dieser Stelle auch weiter. Carter wird immer noch von Fifth gefoltert und ja, irgendwann, nachdem sie dann rumschreit, nimmt er seine Hand raus, sie bricht auf dem Boden zusammen, sagt, stop it, stop it. Und Carter nimmt ihren Kopf in die Hände und weint. Und wieso? Wieso sollte ich das tun? Ich kann es nicht ändern. Ne? Macht's dich, ne? Lässt sich das sich jetzt besser fühlen? Ne? Ich wollte dich nicht verlassen, zurücklassen. Ja, aber du hast es getan. Du hast mein Vertrauen und dann hast du mich benutzt und mich zurückgelassen. Wobei das ja auch nicht. Also ich weiß nicht, warum er sich da. Also zum einen tut er so, als wäre der ewigen 3 Tage rumgesessen und wurde da zurückgelassen. Für die sind ja wirklich nur ein paar kurze Zeiteinheit ja eigentlich vergangen. Ne? Also ich weiß nicht, er tut da so, als wäre er Hunderttausende von Jahren da. Okay, also wenn man die Zeitdilatationsbedingungen benutzt, ne, um aus dem schwarzen Loch wieder rauszukommen, ne, dann hätte er durchaus recht. Aber ansonsten, so wie das ja als ja eigentlich geschildert wird, war der ja nur ein paar Momente ja da eigentlich drin. Das ist jetzt nicht so, als wäre er da irgendwie, müsste er sich irgendwie vernachlässigt fühlen. Und vor allem, wenn er in ihrem Kopf drin ist, weiß er auch, dass sie die Wahrheit spricht. Also, worüber ist er denn jetzt so? Na, also für ihn ist nur eine kurze Zeit vergangen. Er weiß, Carter hat ihn nicht beschissen. Ich weiß nicht, wo ist er denn jetzt? Wieso ist er denn jetzt ärgerlich? Ne? Also, ne, er sagt es nämlich gleich auch nochmal, so von wegen, ja, hier, du hättest ja für mich zurückkommen können, was ja auch Quatsch ist. Ne? Also, du kannst ja nicht in dieses Zeitfeld rein. Das geht nicht. Ne? Du hättest eine andere Methode dir einfallen lassen müssen. Das dauert aber Zeit, ne, um irgendwas zu entwickeln. Ja, sagte auch, es gab keine Zeit und ja, also ich hatte viel Zeit, sagt er, ne? Und das ist halt völliger Quatsch. So wie uns das hier geschildert waren, waren das bei denen ein paar Minuten. Ja, Kater, auf jeden Fall, es tut mir so leid, es tut mir so leid. Ja, jetzt tut es dir leid. Und dann, ja, ne, er will sich dann irgendwie, er nähert sich ihr dann wieder, geht vor ihr in die Knie und sie sagt, ja, hier ist auf dem Weg. Mitgefühl ist auch ein Teil von der Menschlichkeit, vergeben zu können. Ja, da bin ich noch nicht. Ich brauche dafür mehr Zeit. Also er spiegelt nochmal und Carter weint und ja, er streckt die Hand aus, sie weicht vor ihm zurück. Und er guckt ihr beim Weinen zu und ja, anstatt dann seine Hand in ihre Stirn zu reiben, ja, streicht er ihr eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Und ja, also Compassion scheinbar doch bei Fifth möglich. Und wir gehen etwas weniger emotional bei in Daniels Labor weiter. Daniel arbeitet da an einem, ja, schreibt sich irgendwas
Ich habe
auf.
noch eine
Ja.
Kleinigkeit, und zwar gab es einen Fehler in der deutschen Variante. Und zwar, Fünfter sagt zu Sam in Bezug auf die Tatsache, dass Sam die Replikatoren in die Falle mit dem Zeiterweiterungsfeld lockt. Kann ich lesen heute. Dank dessen, was du getan hast, hatte ich sehr viel Zeit. Aber wenn die Zeit so verzerrt wurde wie angegeben, ist dies genau andersherum. Die Menschen hatten viel Zeit, die Replikatoren dagegen nicht. Relativ gesehen hatten sie fast gar keine Zeit.
Ja, eben, das habe ich ja gerade
Genau.
gesagt.
Ja, das ist
Das
es, ja.
Einzige, wo es wirklich dann dazu kommen könnte, dass sie die Zeitdilatation des schwarzen Loches mit der Device aufgehoben hätten, und dass sie dann versuchen, da rauszugehen. Also, dass sie sich irgendwie beschleunigen, um dann dieser Zeitdilatation, die fast nahezu null geht, je näher du am schwarzen Loch bist, irgendwie aufzuheben. Das heißt, die hätten dann diese Zeit, also selbst wenn es nur Momente oder, ja, okay, Thor wird da ja schon ein paar Tage sein, also um denen dann zu entkommen, um dieser Zeitdilatation zu entkommen, das dann aufs Millionenfache beschleunigt, dann hättest du wirklich Unmengen Zeit gehabt. Dann hätten sie immer noch sich was entwickeln müssen, um dem Gravitation zu widerstehen zu können und die überwinden zu können. Aber mit der Device, wie gesagt, eigentlich auch Schwachsinn, weil die ja kaputt geht, ne, die würde auch zerfetzt werden. Aber mit dieser Zeitdilatationsdevice hätten sie wirklich unglaublich viel Zeit in oder vor dem schwarzen Loch verbracht. Ne, weil die Zeit vor dem schwarzen Loch ist so gut wie null. Um sich da irgendwie bewegen zu kommen, musst du schon dich deutlich beschleunigen. Ne, das heißt, für die Replikatoren ist an der Stelle vermutlich doch ewig in 3 Tage Zeit vergangen. Macht immer noch keinen Sinn, aber wo waren wir es denn? For Compassion? Achso, Daniel im Büro und Dr. Weir kommt dazu und erkundigt sich nach Fortschritten und ja, so von wegen, Daniel ist da, hat die Nachricht der Goa'uld an die anderen System Lords untersucht und ja, nur die glauben, wir bluffen. Sie wissen aber immer noch nicht, was sie da irgendwie tun müssen und ja, sie könnten immer noch Baal hierher bringen und ja, so von wegen, ja, das könnte auch gefährlich für sie sein, ne? So von wegen, ne, wenn wir die Waffen nicht anbringen können, nicht auslösen können, was wir nicht können, sagt Dr. Weir, also sie ist sich da schwer sicher, ne, dann hätte dann Baal plötzlich die Erde und den Aged Outpost in his possession plus die Call Warriors. Dann kommt auf jeden Fall eine Off-World Activation. Weir geht ans rote Telefon. Warum Daniel ein rotes Telefon an der Wand hat, weiß ich nicht. Ja,
Das
nimmt
sind
auf jeden Fall ab.
Allmachtsfantasien, da hatten wir doch schon mal so eine Folge,
Ja.
weißt
Ja, Weir unterhält sich. Weir, was geht? Was? Ja, okay, ich komme. Und ja, da kommt wohl gerade unsere Antwort, sagt sie zu Daniel. Und auf Thors Schiff, jetzt kommen so ein paar Miniszenen auf Thors Schiff, sehen wir Thor an dem Kontrollcenter und der Screen geht hoch und wir sehen dann einen anderen Asgard, Aegir, Commander Thor, Aegir, der von der Valhalla, wir haben Defensive Positions eingenommen und erwarten das Schiff. Thor bestätigt, wir sehen, wie das Replikator-Schiff aus dem Hyperspace kommt und direkt vernichtet wird. Aegir berichtet das auch über Richtfunk und sagt dann auch hier, Enemy Ship has been destroyed. Und Thor sagt dann auch an Tierke, es tut mir leid. Und Nova Carter war ja da auch ja, im Kontrollraum. Daniel kommt dann runter, geht zu Davis rüber und die Chevrons werden aktiviert. Also da muss ein bisschen Zeit irgendwie vergangen sein, weil das ist nicht jetzt von wegen die außerirdische Aktivierung, die wir gerade gehört haben, weil es wird wohl rausgewählt an dieser Stelle. Und Daniel sagt, er müsste sich die Nachricht angucken, die gerade empfangen worden ist. Also scheinbar ist die empfangen worden, wurde an die Goa'uld gegeben. Die Goa'uld haben gesagt, wir möchten nach Hause. Und Daniel schaut sich das jetzt gerade an. Und im Gate Room sehen wir dann jetzt auch die ganzen System Lords, die da unten stehen, inklusive Oshu. Und ja, Uwe kommt dann zu, ja, tut mir leid, dass wir irgendwie hier zurückgezogen werden. Deswegen haben wir auch so viel Good Progress gemacht, sagt sie. Und Carlos sagt, völliger Schwachsinn, was ihr an Forderungen gestellt habt. Wir mussten diese Verhandlungen an dieser Stelle abbrechen. Und Weir, man kann sich's nicht verkneifen und sagt dann, ja, dann schöne Grüße an Baal. Und Carmulus ist nicht sonderlich begeistert davon. Das Stargate wird jetzt aktiviert. Daniel ist immer noch am Lesen und sagt dann, shut it down. Und Davis, hä, was, wie, wo? Aber das Gate wird dann heruntergefahren und unten erkundigt sich dann einmal dazu, was ist denn das hier? Und Daniel meldet sich von oben hier, die zweite Nachricht. Sie werden zurückgerufen, weil die System Lords jetzt unsere Defenses testen wollen. Sie haben ein Attack-Schiff hier zur Erde geschickt. Das wird hier in einer Stunde sein. Ja, leichtes Spiel eigentlich für die irdische Daedalus und so.
Ja, also, müsste. Theoretisch.
Ja, Ende. Ende, Ende Gelände. Part an. One.
Ja, Fortsetzung folgt. Wir kommen zur Trivia. In der ursprünglichen Version dieser Episode war geplant, dass Richard Woolfe das Stargate Center übernimmt, mit der Aussicht auf Stargate Atlantis. Jedoch wurde das relativ spät umentschieden, dass Elizabeth Weir stattdessen das Kommando über das Stargate Center übernimmt.
Liz. Liz, nicht Elizabeth.
Entschuldigung, ich habe es noch nicht verinnerlicht, das brauche ich jetzt ein paar Episoden für. Genau, hast du völlig recht. Aber ja, dann gibt es noch einen Fact, den habe ich nicht mitbekommen, überhaupt nicht. Ab dieser Episode wird unser Walter Harriman zum Senior Master Sergeant befördert. Wobei das ja wahrscheinlich keine offizielle Beförderung ist, die wir sehen, sondern einfach, dass da irgendwo ein Streifen oder Ding mehr halt an der Uniform dran ist, nehme ich mal an, weil wir haben ja keine Beförderung jetzt hier offiziell gesehen. Und das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, wenn ihr das auch gesehen habt oder uns zugehört habt. Ab dieser Folge gehört Donis Davis, also unser Hammond, nicht mehr zur Hauptbesetzung. Und das markiert auch die erste Staffelpremiere von SG-1 überhaupt in History, in der weder George Hammond noch Jack O'Neill zu sehen sind. Was soll denn das jetzt hier? Ja,
ja, genau. Also eigentlich abschalten, lohnt sich nicht.
Genau, mehr. Also wir spulen zurück, wird werden. Alles gelöscht. Als Season Premiere auf Sci-Fi, auf dem Sci-Fi-Channel wurde diese Episode und die nächste New Order Teil 2 halt Part 2 als ein einziges zweistündiges in Anführungszeichen Event ausgestrahlt, dem eine Stunde From Stargate to Atlantis ist Sci-Fi Lowdown vorausging. Ein langes Feature über die Serie und ihr Spin-off Stargate Atlantis. Für spätere Wiederholungen wurden die Episoden mit Vor- und Nachspann für beide geteilt. Ja, genau, das hatte ich auch noch entdeckt und dann hatte ich noch irgendwas mit Atlantis entdeckt, aber ich würde sagen, das packe ich dann in die Trivia, wenn wir vielleicht zum Pilotfilm kommen, da passt das dann besser rein, das muss ich noch schauen, das ist dann auch recht lang. Genau, dann hat sich noch jemand gemeldet, ach ja, das ist Amanda Tapping. Für mich war es in mehrfacher Hinsicht eine interessante Episode. Wie immer hat es Spaß gemacht, hier mit dieser Torpuppe zu arbeiten, aber warte mal, das hat aber...
Achso, mit der Torpuppe.
Ja. Aber nee,
ich dachte, ich war gerade bei Tor. Weißt du, also das Tor, T-O-R.
Genau, und da hat mit Tirk und Sam das sehr genossen. Natürlich bekommen wir Spoiler. Ne, das sage ich, na gut, egal. Vielleicht bekommt man ihn zurück, aber das... aber Sam findet es am Ende der Geschichte raus und zu diesem Zeitpunkt hieß es, na schön, dich zu sehen, aber es ist so viel passiert, dass das dieses Schön, dich zu sehen, nicht ganz abdeckt, aber es schien angemessen in der Situation zu sein. Wir haben in dieser Geschichte nicht so viel mit Daniel zu tun, weil er weder an der Basis ist und Dr. Weir hilft, der jetzt von Tori Higgins gespielt wird. Tori ist eine so liebenswerte Person und talentierte Schauspielerin. Ich bin sicher, dass die Fans sie bei Atlantis wirklich mögen werden. Genau, hat Amanda Tapping gesagt in Zeitschrift TV Zone Special 58. Dann hat sich noch, also Regisseur und beratender Produzent Peter DeLuise in einem Interview mit Richard Dean Anderson Webseite. Okay. Dann gibt es noch das Problem mit diesen Replikatoren in menschlicher Form, das ebenfalls gelöst werden muss. Und ja, denn es gibt sie halt und ziemlich viele davon. Es gibt nicht nur fünf da, es gibt halt mehr als ihn. Wir müssen auch herausfinden, und sie sind eine Macht, mit der man rechnen muss. Wir können nicht einfach sagen, ah, die Asgard werden sich schon drum kümmern. Das klappt nämlich nicht wirklich. Sie kämpfen einen langen, aussichtslosen Kampf. Fünfter ist sehr verärgert. Und diesmal ist es persönlich. Er ist schrecklich in Carter verknallt, aber wer ist das nicht? Dann hat sich noch Joseph Molozzi im Gate World Chat mit Co-Executive Producer, also mit ihm selber, nein, also er selber, hat sich nochmal geäußert. Wir werden die Auswirkungen von Unnatural Selection sehen. Wann genau, steht noch nicht fest. Die neuen verbesserten Replikatoren werden auf jeden Fall eine Kraft sein, mit der man rechnen muss. Genau. Weitere Fehler hatte ich jetzt nicht auf dem Tacho. Zitat der Woche, hast du da etwas finden können?
Nö, leider nicht. Da gab es jetzt, also ich habe nichts gefunden. Hast du denn was?
Ja, eine Kleinigkeit. Diesen Dialog da in einem Frachtschiff mit Kater und hier fand ich witzig, ne? Hier so Bratak und Bratak geht es gut und Kater, na komm schon, ja. Hier, lass dir nicht jedes Wort aus der Nase ziehen und hier, ja, wie geht's denn Pete Shanahan? Und sie lächelt dann nicht mehr, ziemlich gut und dann wird sich angeschwiegen, ja, aber sonst war jetzt nicht viel los. Ja, kommen wir zu Bewertungen. Willst du gerne anfangen?
Also ja, neue Staffel. Wir sehen, wir haben jetzt wieder die Replikatoren oder auch nicht. Da es ein Zweiteiler ist, ja, weiß es nicht. Es gibt ja A- und B-Handlung, ne? Die A-Handlung ist von wegen, wir haben die Gua'uld, die die Erde mal austesten wollen, auschecken wollen oder so. Und wir haben die Sache mit den Replikatoren. Wir wissen das schon, ne? Aber so von der Besprechungsmäßig, ne? Wir wissen nicht, wie es da weitergeht. Wird das mit den Replikatoren nochmal aufgenommen. Verschwindet gegebenenfalls sogar Carter. Ne? Dann haben wir jetzt plötzlich drei Hauptaktoren, Actors, die nicht mehr dabei wären. Das wäre natürlich fürchterlich schade. Don S. Davis hier rausschreiben. Na, ja, wobei, es ging ja nicht anders. War ja irgendwie gesundheitlich, hatte ich, glaube ich, gelesen. Ne?
Genau, ja.
Oder altersbedingt irgendwie sowas. Ja, ne, O'Neill auch nicht mehr dabei. Also das ist schon ein Scheißstart. Ne? Also allein deshalb wird es die Folge schwer haben, da irgendwie Gefallen von mir zu finden. Ja, es gab viel Unsinn. Also das mit den Replikatoren, das mit der Zeitverschiebung und hast du nicht gesehen, das macht überhaupt keinen Sinn in dem, was wir halt vorher irgendwie darüber mitgekriegt haben. Also eigentlich hätte man im realen Leben ewig in 3 Tage Zeit, locker flockig, generationenmäßig Zeit, sich da irgendwas für einfallen zu lassen. Warum die Replikatoren da nicht direkt drin gelandet sind im Schwarzen Loch, ergibt sich mir auch nicht. Ne? Also bitte, das Ding ist auf dem... Achso, sie haben die Sonne ja gezündet, ne? Nicht den Planeten in eine Sonne verwandelt, ja, und dann, ja, in ein schwarzes Loch. Das wäre vielleicht die geschicktere Variante gewesen. Wobei auch das Quark ist, ne? Also von wegen, ich zünde eine Sonne, habe ein schwarzes Loch, bis mal etwas in ein schwarzes Loch reinfällt, allein schon wegen der Zeitdilatation, dauert das ewig. Also wirklich, die Replikatoren wären noch nicht mal in der Nähe des Schwarzen Loches gewesen. Also der Plan der Asgard ist völliger Blödsinn. Die Zeitdilatation alleine durch das Gerät hätte völlig ausgereicht, da irgendwie eine andere Lösung für zu finden. Keine Ahnung was, ein Taschenschwarzes Loch drauf abfeuern mit der eigenen Zeitdilatationsdevice, dass es da reinkracht und dann noch schneller ist oder noch langsamer, also schneller ist als die Relativzeit der Replikatoren und dann wird dann einfach alles dort unten reingesaugt. Irgendwie sowas, ich habe keine Ahnung. Also zu viel Blödsinn da drin, das mit den Gua'uld macht jetzt auch wenig Sinn. Also die haben ja mitgekriegt, ja, wobei haben sie das mitgekriegt, man weiß es nicht. Also wurde die ganze Flotte von Anubis zerstört, hat man dementsprechend keinerlei Infos über das, was da vor Ort passiert ist. Aber mit einem Schiff die Verteidigung der Erde und vor allen Dingen, warum sollte ich ein Schiff, weißt du, ich könnte, ja okay, ne, Baal darauf aufmerksam machen, dass der dann die Antika-Waffen bekommt, weiß ich nicht. Aber muss man Baal auf die Erde aufmerksam machen? Also die Erde ist ja ein Begriff. Ich weiß nicht. Also auch im Vorfeld da irgendwie diese Einladung zu Verhandlungen, aber nicht reinschreiben, worum man denn überhaupt verhandeln will. Nur dann sagen sie, hey, ihr habt eine tolle Defensivwaffe, hier macht mal Anubis, jetzt bin ich schon so wie you. Macht mal Baal platt. Hallo, das ist eine das passt alles nicht zusammen. Also wirklich nicht. Also,
das ist eine Misskommunikation. Die einen wollen Friedensabkommen und die anderen wollen, komm, wir lassen uns gegen Baal kämpfen.
Also, ich habe keine Ahnung. Also ich kann der Folge nichts abgewinnen. Ja, wir haben eine neue Staffel, aber bis jetzt hat mich da jetzt nichts irgendwie von den Socken gehauen. Es kam nichts Neues, ne? Viel Blödsinn erzählt. Also Daumen ganz nach unten würde ich jetzt nicht geben, aber Daumen schräg nach unten auf jeden Fall. Also da war für mich nichts dran. Also es gab nicht viel Witz, es gab nicht viel Charakterplay, es gab viel Blödsinn. Unsinn, Mumpitz, also, sorry. Und was sagst du dazu?
Ja, ich sehe es nicht ganz so streng. Wir haben jetzt eine neue Elizabeth Weir, eine Liz Taylor, was ich gut fand, dass man 5. nochmal zu Gesicht bekommt. Aber hast schon viel gesagt, also, diese Verhandlung, das wird eher aneinander vorbeigeredet und man will halt von jedem so rausfinden, wer wie viele Schiffe hat und so. Aber das läuft sich ein bisschen fest. Ich fand, in diesen Verhandlungssachen hatten wir interessantere Episoden, wo zum Beispiel nur die Gua'uld unter sich waren. Auf dieser Raumstation, von denen wir auch nie wieder etwas sehen und hören werden, dass es Gua'uld-Raumstationen gibt. Das ist auch geil. Das, ja, ist hier nicht so spannend der Fall. Die Weir macht das schon ganz gut für einen Einstieg, aber ja, auch dieses mit diesem Zeiterweiterungsding, das ist dann zu viel Techno-Bubble und dann haut es irgendwie nicht so hin oder wirkt komisch, cheesy. Dementsprechend würde ich sagen, ist ganz solide, aber ist jetzt nicht der Oberknaller. Daumen in die Mitte, gibt schlimmere Folgen, gibt bessere Folgen, aber also wir hatten schon bessere Staffelauftakte, würde ich jetzt mal einfach so anmerken, ja. Ja. Hoffen wir einfach, dass es in Teil 2 vielleicht logischer weitergeht und ja, könnt ihr dann nächste Woche gerne reinhören. Vielleicht kommt ja jemand zurück, der in dieser Folge nicht dabei war. Dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Sonntag und bis nächste Woche dann.
Bis dann, Tech Matze.
Tschö.
Ciao.